Der visionäre Frühschoppen, ein Sensor-Podcast aus dem Valhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer.
Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Vormittag, je nach Tagesablauf zum visionären Frühschoppen im Valhalla im Exil, zum 25. visionären Frühschoppen heute hier, zu einem Thema, das uns schon seit Anbeginn eigentlich beschäftigt hat und immer wieder das Top-Thema des Frühschoppens, der viele Themen behandelt hat, aber dieses eine immer wieder. Heute nennen wir es Valhalla Zukunft auf der Suche nach dem Best-Case-Szenario. Die Valhalla wird nach erfolgreicher Sanierung voraussichtlich 2026 wieder ihre Pforten öffnen, verkündete kürzlich die Stadt. Aber wie, mit wem, warum, mit welchen Inhalten, Konzepten und AkteurInnen, zu welchen Kosten oder sogar auf wessen Kosten und für wen eigentlich? Der visionäre Frühschoppen macht sich allen Unkenrufen und Resignierten, das wird ja eh nichts mehr und keiner will und braucht es eigentlich, Rufen und Statements zum Trotz, auf die Suche nach dem Best-Case-Szenario für das Valhalla. Für ein einzigartiges Gebäude, für 5.500 Quadratmeter Fläche, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten leer stehen, brach liegen, verkommen und verfallen, inmitten einer Innenstadt, deren Zukunft und Rettung mehr denn je diskutiert wird und Dauerthema ist. Wir werden Bedenken, die es natürlich gibt, nicht ignorieren. Wir wollen uns aber darauf nicht konzentrieren. Wir wollen heute weniger zurück als nach vorne schauen und bei dem Blick nach vorne nicht zum x-ten Mal wiederholen, was angeblich oder tatsächlich nicht möglich ist, sondern wir wollen fragen, was geht in Sachen Valhalla? In einer Art Bestandsaufnahme mit Menschen, die das Valhalla wollen und die ins Valhalla wollen und die, manche eher vage, manche schon sehr konkret, Ideen dafür haben. Und mit allen, die sich aus dem Publikum, Sie und ihr heute zu Wort melden wollen in der visionären Minute. Auf dem Podium begrüßen wir heute Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, der mit der Keynote in den Vormittag einführen wird und die Thematik aus städtischer Perspektive einführen wird, sowie erstmal herzlich willkommen. Sowie aus der freien Szene Wiesbaden. Marie Spikowska, die Leitung des Valhalla im Exil übernommen hat.
Zusammen mit
einem großen Team, das heute komplett da ist. Laura Jutöven vom Labor Westend. Lotte Dillmann und Niklas Konert vom Abklatsch. Ich wollte ja auch so langsam schon das hier platzieren auf Sofa und sitzen. Dann haben wir Mario Krichbaum von der Godot Kulturwerkstatt, Macher, Erfinder, Intendant auch von Poesie im Park und freier Schauspieler und alles mögliche andere. Boso Buch, ebenfalls freier Schauspieler und Mitbegründer unter anderem von dem Verein Kulturalarm. Und Joel, auch bekannt als Joey. Er ist Rapper und Teil des Besser-Samstag-Kollektivs. Und er nimmt da unten Platz. Das Podium ist also schon überfüllt mit Menschen, die das Valhalla wollen. Als Gäste im Publikum begrüße ich einige viele, ganz besonders zwei frisch gebackene Dezernentinnen und Dezernenten, Dr. Patricia Eck, Sozialdezernentin und was noch alles? Bildung und Soziales, was auch durchaus ein Valhalla-Thema sein kann. Und auf jeden Fall ein Valhalla-Thema ist natürlich die Kultur, aber auch die Finanzen, vielleicht auch die Schule. Der designierte Kulturdezernent, Stadtkämmerer und Schuldezernent, Dr. Hendrik Schmehl. Und es sind auch einige Stadtverordnete hier, die am Ende über das Valhalla dann doch auch entscheiden müssen mit ihrer Stimme, ob sie das grüne Licht und vor allem das Geld und die Gelder dafür geben werden. Sonst, wenn ich jetzt anfange, Margarete Goldmann vom AK Stadtkultur ist da, Gerhard Schulz vom Schlachthof, aber auch Vorsitzender, glaube ich, des Ausschusses kulturelle Wirtschaft der IHK und auch Mitglied des Kulturbeirats für die IHK. Die Akteure der Walhalla Studios, die schon vor einigen Jahren ein ziemlich fertiges Konzept vorgelegt haben und trotzdem weiter präsent sind. Vielleicht kommt heute noch zur Sprache, wie präsent sie noch sind. Natürlich der Riesendank dem Walhalla im Exil-Team. Und jetzt aber nichts wie los, nichts wie hinein in den visionären Frühschoppen. Machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Best-Szenario. Nichts wie los, weil der Oberbürgermeister nur eine Stunde heute Zeit hat. Umso mehr freuen wir uns, dass er die eine Stunde hier sein wird. Genau. Und außerdem ist dabei Vanessa Remy. Doch, die ist dabei. Ja, ja, das erzähle ich jetzt. Eine Vorsicht, Point. Sie wurde im Februar vor ziemlich genau 100 Tagen, hat sie die Projektleitung Walhalla übernommen. Sie wird künftig Dreh- und Angelpunkt und Ansprechpartnerin in Sachen Walhalla-Zukunft sein. Ihre Challenge ist es, bis Ende des Jahres ein Nutzungskonzept für das Walhalla auszutüfteln. Gemeinsam mit der 25-köpfigen Steuerungsgruppe, begleitet vom Kulturbeirat und auch vom AK Stadtkultur, befeuert von hoffentlich vielen Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern. Sie ist heute dabei, wenn auch leider nicht persönlich, sondern in Berlin. Aber sie ist, das hat sie mir versichert, mit dem Herzen dabei, grüßt sehr, sehr herzlich. Und nicht nur das, sie ist auch dabei über ein Video. Vielleicht haben es einige schon gesehen, Pfeifers Kulturkiosk, eine Videokolumne von Alexander Pfeifer, der ebenfalls gern da wäre, aber in Rostock ist und von dort grüßt. Das ist nach einer also es gab um die 70 Folgen, dann wurde es eingestellt und Crowdfunding sei Dank hat es jetzt sein Comeback gefeiert mit dem ersten Thema Walhalla, Zukunft. Film an.
Denn es gibt eben viele gute Erinnerungen an diese Pracht, die dieser Ort hatte und diese Lebendigkeit, die er hatte. Und die soll eben wieder zurückkommen.
Totgesagte leben lieber noch ein bisschen länger. Das gilt für unseren Kulturkiosk, der im Januar ganz pathetisch seinen Ladenschluss verkündet hat und heute ganz unsentimental wieder eröffnet. Es gilt aber auch für einen Wiesbadener Kulturort, den viele schon aufgegeben haben und der doch schon bald zu neuem Leben erblühen soll. Vielleicht kann ein Koffeinschub aus Pfeifers Kulturkiosk der Sache ja dienlich sein. Das Walhalla wurde 1897 erbaut. Die 4500 Quadratmeter des Neobarockbaus boten bis 2017 im Wechsel der Zeiten ein Zuhause für Varieté, Theater, Restaurant, Kino, Musikbörse, Bierkeller und Diskothek. Seitdem herrscht Leerstand. Betreten strengstens verboten. Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll aber aus der einzigen Kulturhochburg im Herzen der Stadt nach einer aufwendigen Sanierung ab 2026 genau das wieder werden. Den Weg dorthin begleitet seit dem Februar als Projektleitung die Schauspielerin und Kulturmanagerin Vanessa Remy. Hallo Vanessa.
Hallo Alexander.
Ich habe dir einen ganz exklusiven Merchandise-Artikel aus Pfeifers Kulturkiosk mitgebracht.
Super, wollen wir tauschen?
Oh ja, super.
Okay, safety first, dann kommen wir mit.
Um das Walhalla gab es in der jüngeren Vergangenheit etliche Auseinandersetzungen. Eine davon ist noch immer nicht wirklich entschieden. Heißt es denn jetzt tatsächlich das Walhalla oder doch eher die Walhalla?
Das ist eine Fragestellung, die sicher erörtert werden kann, aber wahrscheinlich tatsächlich eine, die sich im Alltag, wenn das hier mal wieder eröffnet ist, entscheiden wird oder vielleicht auch unentschieden bleibt, weil das Publikum sich, so wie es mir persönlich auch manchmal geht, einfach gar nicht entscheiden möchte, ob es das oder die Walhalla sagt und unterschiedliche Assoziationen damit verbindet.
Die Ordnungspolitik hat im Bereich Innenstadt-Fußgängerzone gerade in den Abend- und Nachtstunden eine Problemzone ausgemacht. Inwiefern kann denn ein neu erblühtes Walhalla hier zu einer Verbesserung beitragen?
Wenn man von der Fußgängerzone schaut zu dem jetzigen Eingang zu den Kinos, am New Yorker vorbei und an dem Schnellimbiss-Restaurant an der Ecke, dann ist es momentan sehr duster in dieser Ecke. Und wenn das wieder geöffnet ist, wenn das der Eingang wird in die Gastronomie hinein, in der Einstieg ins Walhalla rein, dann dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch wieder ein Lichtblick sein wird und ein Anziehungspunkt, aus der Fußgängerzone hinaus in das Gebäude reinzugehen. Und wenn dann eben, ne, das ist ja auch ein Wunsch des Kulturbeirats, eben generationenübergreifend hier etwas stattfindet, dann kann ich mir eben sehr gut vorstellen, dass tagsüber Schulklassen, also Kinder, Jugendliche es beleben, dass es Workshop-Angebote gibt und dass es eben auch ein kulturelles Programm gibt, das bis in die Abendstunden reingeht und auch durch die Gastronomie natürlich mitbelebt wird.
Das Prunkstück des Gebäudes ist neben dem Spiegelsaal hier der große Saal nebenan. Zu meinen Kindheitserinnerungen gehört, dass dort ein Kino war, in dem ich genauso wie im Untergeschoss, im kleinen Bambi-Kino, viele, viele Filme gesehen habe. Kino ist jetzt aber wahrscheinlich nicht zwingend das, was für die Zukunft hier geplant ist.
Wir haben mit dem Caligari ein ganz tolles Programm Kino hier in der Stadt. Wir haben mit der Murnau-Stiftung einen Ort, der sich dem Film widmet in einer wunderbaren Art und Weise. Und es ist eben die Frage, ob es jetzt tatsächlich einen Bedarf gibt, ein weiteres Programm Kino zu haben. Was wäre ein Plus? Was gibt es noch nicht im Kulturleben von Wiesbaden? Denn Walhalla soll eben ein Ensemble-Mitglied sein von allen Kulturorten, die es hier gibt und von dem Kulturangebot, das da ist und soll es eben sinnvoll ergänzen.
Viele Wiesbadenerinnen und Wiesbadener verbinden auch Jugenderinnerungen mit dem Gewölbekeller hier im Haus.
Das habe ich auch schon gehört.
Dort gab es zu Hochzeiten der Disco-Ära das Big Apple.
Ja.
Der Gewölbekeller ist noch da. Das Big Apple schon lange nicht mehr. Was könnte da stattdessen entstehen?
Absolut ist dieser Ort dadurch auch, dass es so dicke Wände hat, ne? Also was jetzt die Lärmemissionen angeht, und da muss man ja eben auch, das muss man ja auch mit berücksichtigen bei einem Veranstaltungsort, ist dieser Ort natürlich prädestiniert dafür, dort mal etwas stattfinden lassen zu können, was auch etwas lauter ist. Und mein Wunsch ist es auch, dass Jugendräume erobert, und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Raum auch erobert werden will und Anklang findet. Ich wünsche mir trotzdem, dass die Generationen in allen Etagen in diesem Haus sind.
Noch ist das hier ja eine für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Baustelle. Zumindest im Geiste sollen und dürfen die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener den Ort aber schon bevölkern. Und zwar mit ihren ganz eigenen Geschichten, Erinnerungen und Visionen. Wohin müssen sich die Geschichtenerzählerinnen und Erzähler denn wenden?
Ja, das ist die Aktion Meine Walhalla-Geschichte, die du ansprichst. Und sie können über wiesbaden.de, da ist jetzt eine Internetpräsenz entstanden, wo man Neues erfährt. Neues von der Kulturbaustelle heißt eine Rubrik, wo wir regelmäßig Fotos zeigen werden, was hier eigentlich hinter den Kulissen alles passiert. Dort auf dieser Internetpräsenz ist eben auch eine Seite entstanden, die Aktion Meine Walhalla-Geschichte präsentiert und dazu aufruft, die eigene Walhalla-Geschichte einzusenden. Das kann autobiografisch sein, eben die Geschichte von, ich habe tolle Disco-Nächte im Big Apple verbracht. Es können aber auch Visionen sein, es können geschriebene Geschichten sein, es können Geschichten im Bildformat sein, also eine Fotogeschichte ist denkbar, ein Video ist denkbar einzusenden. Auch Haiku sind willkommen. Also wenn jetzt jemand gerne ein japanisches Kurzgedicht zu Walhalla verfassen möchte, ist er oder sie herzlich eingeladen.
Mögest du unserer Stadt einen echten Kulturschub verpassen? Und Sie? Wer hätte gedacht, dass ich das nochmal sagen würde? Klicken Sie sich wieder rein, nächsten Monat in Pfeifers Kulturkiosk.
Ja, vielen Dank, Vanessa Remy. Vielen Dank, Alexander Pfeifer. Und bei den Ausführungen von Vanessa Remy ist mir besonders hängen geblieben, zum einen natürlich die Aussage, es können auch Missionen sein, was die Geschichte angeht, also die Walhalla-Geschichten, den Wettbewerb, und ihre große Frage zur künftigen Walhalla-Nutzung, was wäre ein Plus, was gibt es noch nicht im Kulturleben Wiesbadens. Ich bin gespannt, was heute hier auf dem Podium dazu gesagt wird. Und wir sind gespannt, was unser Oberbürgermeister dazu sagt, der Mann, der das Thema und Projekt Walhalla zur Chefsache gemacht hat. Herzlich willkommen auf dem visionären Podium, Gerd-Uwe Mende.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Thema Chefsache bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Erstens, weil ich mich nicht als Chef verstehe Und zweitens, weil es den Sachen häufig nicht hilft, wenn sie zur Chefsache gemacht werden. Insofern versuche ich und sehe mich auch in einer anderen Rolle, nämlich das Ding voranzutreiben und in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, es gibt gar nicht mehr viel zu dem zu ergänzen, was Vanessa Remy gerade schon gesagt hat. Und deswegen versuche ich es auch kurz zu machen, auch weil viele andere, glaube ich, heute ihren Beitrag leisten sollen und nicht meiner im Vordergrund steht. Für mich ist wichtig, und das war mein Antrieb, darauf haben Sie gerade angespielt, Herr Fellinghauer, endlich vom Machen wollen zum Machen zu kommen. Machen wollen, das tun wir jetzt schon seit sehr vielen Jahren, quasi seit Jahrzehnten. Und dieser Zustand von Machen wollen zu machen zu kommen, das ist einfach mein Antrieb. Und das war mein Antrieb, warum ich gesagt habe, setze mich ein Stück weit schon an die Spitze der Bewegung, einfach um voranzukommen. Wo sind wir heute? Wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen parlamentarischen Vorlagen, die jetzt alle nochmal aufzubeten, würde erstens den Rahmen sprengen und zweitens wäre es langweilig. Aber ich glaube, es gibt ein ganz klares Commitment in der Stadt, kulturelle Nutzung. Das ist mir immer wieder wichtig und das muss man auch immer nochmal in den Vordergrund rücken, die kulturelle Nutzung. Das zweite Commitment, was wir in der Stadt haben, ist, dass wir ein sehr offenes und sehr zugängliches Haus haben wollen. Ein Haus, das unglaublich viele Nutzungen miteinander verbindet. Gleichwohl, best case, kann am Ende nicht sein, alles zu ermöglichen und genau den Abschichtungsprozess vorzunehmen. Das ist die Aufgabe, vor der wir in den nächsten Monaten stehen. Das heißt, alles auf den Tisch und anschließend versuchen, die notwendige Abschichtung vorzunehmen. Denn natürlich haben wir räumliche Restriktionen, wir haben zeitliche Restriktionen und leider, das klingt immer blöd, aber man muss es trotzdem sagen, am Ende haben wir eben auch finanzielle Restriktionen. Der Weg, auf dem wir uns gemacht haben, ist der, wir haben eine Grundsatzvorlage in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das arbeiten wir momentan ab, das wir uns da vorgegeben haben. Wir haben eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Diese Steuerungsgruppe ist sehr, sehr gut besetzt mit vielen Mitgliedern des Kulturbeirates, die Stimme des Kulturbeirates sind. Wir haben auch das, was der Kulturbeirat erarbeitet hat, in die Sitzungsvorlage als Material mit dazugenommen, sprich das Walhalla Papier und das Walhalla Manifest. Da sind ja viele Ideen aus dem Bereich der Kulturschaffenden bereits kondensiert. Momentan suchen wir ein Architekturbüro, das ist ein sogenanntes VGV-Verfahren, auch wieder bürokratisch, muss Sie nicht interessieren, aber es geht darum, dass wir im Laufe dieses Jahres tatsächlich ein qualifiziertes Architekturbüro bekommen, das uns ja tatsächlich auch die entsprechenden Planungen macht. Und dafür brauchen wir dann auch ein Nutzungskonzept. Dieses Nutzungskonzept brauchen wir bis Ende des Jahres. Dann müssen wir uns darauf verständigt haben, was wir darin wollen. Wobei man immer sagen muss, ein Nutzungskonzept von heute ist nach meinem Dafürhalten mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit ein Nutzungskonzept, das wir in 20 Jahren haben oder in 30 Jahren. Das heißt, der Ansatz, der sich auch in den Papieren findet, möglichst modular, möglichst flexibel heranzugehen, den halte ich für richtig. Denn wir wissen heute alle noch nicht, was am Ende einmal entstehen wird. Und ein Nutzungskonzept, was sich sozusagen auf einen einzigen Nenner kondensieren lässt, wo man sozusagen nur noch einen Begriff braucht, das ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das erreichen werden. Am ehesten spricht mich an das, was Sigrid Skötz noch aufgeschrieben hat, bevor sie leider verstorben ist und was wir auch gerne noch in der Steuerungsgruppe diskutiert hätten, nämlich ihr Haus der freien Szene. Das fand ich wirklich ansprechend. Das ist, glaube ich, eine Richtung, in die wir tatsächlich vorangehen können. Aber wie gesagt, alle Ideen auf den Tisch, dann Abschicht. Und ich glaube, man kann das sehen. Mit Vanessa Remy haben wir jemanden gefunden, der das sehr gut macht und der vor allen Dingen sehr gut auf die Kulturszene in Wiesbaden zugeht, die Sprache der Kulturszene spricht, die mitnimmt, was mitzunehmen ist und die, glaube ich, ein hervorragendes Bändeglied ist. Ein Aspekt ist vielleicht ein bisschen neuerer Natur, der ist uns in den letzten Wochen ein Stück aufgefallen. Wir haben noch kein richtiges Haus für unsere vielen Festivals. Wir wissen noch nicht genau, wo wir unsere ganzen Festivals, die wir in Wiesbaden haben, und das sind wirklich endlos viele. Das ist X-Ground, Go East, das ist das Deutsche Fernsehkrimi-Festival, die Hormonale, die Naturale, das Trickfilm-Festival, Wiesbaden Tanz, die Biennale und wahrscheinlich noch mehr, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Die haben noch keinen festen Ort in Wiesbaden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man in diese Richtung auch nochmal weiterdenkt. Das ist ein Vorschlag, den man machen kann. Ich glaube, relativ unbestritten ist, dass wir in dem Haus Gastronomie brauchen werden. Ich glaube, Gastronomie belebt. Gastronomie macht Veranstaltungsräume interessant. Man braucht sie auch einfach für einen vernünftigen Veranstaltungsbetrieb. Das werden wir hinkriegen. Was man sicherlich nicht mehr braucht, ist ein Klamottenladen im Erdgeschoss. Ich glaube, auch darüber besteht Konsens. Das heißt, wir werden sicherlich nicht mehr mit dem New Yorker betreiben, sondern wir brauchen diese Etage für die kulturelle Nutzung. Wir wollen versuchen, darum weitere Räume zu akquirieren, weil wir wissen, wir sind auf der Liegenschaft selber begrenzt. Die unterliegt bestimmten Restriktionen. Wir können da nicht beliebig viel Platz machen, dass wir aber Räume brauchen, die wir alle wissen, das ist dann sehr technisch, Lagerräume, Räume für Logistik, Büros und was weiß ich nicht alles. Auch das müssen wir nach meinem Dafürhalten im unmittelbaren Umfeld der Walhalla abbilden. Klar, Kernstücke sind Spiegelsaal und Festsaal, aber auch da gilt, Patina erhalten, kein Hochglanz. Das hat, glaube ich, nie irgendjemand gewollt. Das ist auch heute nicht die Planung, sondern es muss natürlich Funktionalität erfüllen. Es muss den Ansprüchen, die wir heute haben, an moderne Versammlungsstätten genügen. Aber es muss dabei nicht auf Hochglanz poliert werden, will auch, glaube ich, niemand. Also flexibel, modular. Es ist immer gefragt nach Visionen. Für mich bedeutet der Best Case am Ende Kompromisse. Und wir brauchen erstmal ein Commitment, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir brauchen dieses Commitment in der Gesellschaft. Es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Wir können uns nicht mehr darauf verständigen, dass wir lieber nicht entscheiden, als zu entscheiden. Das birgt das Risiko, dass man sagen muss, wir müssen auch eine Entscheidung nochmal ändern. Aber ich bin da ein großer Freund von. Ich bin der Auffassung, ja, das ist das Wesen eines kreativen Prozesses, dass man irgendwann mal sagt, wir gehen in irgendeine Richtung und trotzdem darüber nachdenkt, war das die richtige Richtung? Und immer wieder sich natürlich in Frage stellt und versucht, die Dinge zu optimieren. Und das wird uns, glaube ich, auch hier nicht erspart bleiben. Am Ende wünsche ich mir einen Kulturort, der im Herzen der Stadt ist, der offen ist für die gesamte Stadtgesellschaft, einen Kulturort, der tatsächlich Teilhabe ermöglicht, das heißt inklusiv im besten Sinne. Vielleicht schaffen wir eine gewisse Öffnung auch Richtung inneres Westend und Westend, und können vom Walhalla aus schon ein bisschen die Trennungswirkung der Schwalbacher Straße überwinden. Das sind Vorstellungen, die ich habe, die ich aber mit Ihnen gemeinsam entwickeln will. Aber wir müssen auch den Mut haben, in diesem Jahr zu Entscheidungen zu kommen. Vielen Dank.
Ich hatte gesagt, wir wollen heute nicht über die Bedenken oder nicht vor allem, sondern vor allem über die Chancen, die Ideen und Visionen sprechen. Aber ein großes Bedenken würde ich doch nochmal nachfragen, was jetzt einfach verstärkt aus der Kulturszene kommt, aus der Träger oder jetzt bisher schon zuschussfinanzierten Kulturszene, dass einfach diese große Angst da ist, dass Walhalla nimmt uns irgendwann früher oder später die Zuschüsse, die Gelder, die Finanzierung, die wir brauchen.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist auch, liegt doch erstmal sozusagen in der Natur der Debatte. Und ich gucke erstmal den zukünftigen Kamera an. Und Kulturdezernenten. Also, wir wissen alle um die Schwierigkeiten im Haushalt. Aber ich habe das in jedem Gremium vertreten. Ich habe das vertreten im Kulturbeirat. Ich habe das vertreten auch im Arbeitskreis Stadtkultur, habe das ganz deutlich gesagt. Ich finde, diese Finanzierung muss obendrauf kommen. Dazu muss die Stadtpolitik sich ermutigen. Das muss sie leisten. Das ist nicht ohne, sondern wir reden hier schon von richtig viel Geld. Wir reden heute von ungefähr Kalkulationen, für die Bauzeit, aber wir wissen trotzdem alle, selbst die Kalkulationen, die man vor einem Jahr gemacht hat, für eine Bauzeit in 2 oder 3 Jahren sind teilweise schon wieder überholt. Aber die prognostizierte Zahl war damals 50 Millionen Euro. Wir wissen alle, wie es momentan läuft. Also das ist schon, und da ist noch nicht irgendwie Luxus, da ist noch nicht, ja, sondern das ist einfach sehr viel Unterhaltung.
Da ist es vor allem auch noch nicht betrieben. Also das ist dann sozusagen zum Eröffnungstag.
Betreiber obendrauf. Das heißt, die Stadtpolitik muss tatsächlich bereit sein, für ein solches Projekt zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Und zwar in einem beträchtlichen Umfang. Da beißt die Maus keinen Faden ab, aber ich finde, wir sind es diesem Kulturdenkmal schuldig. Wir sind es der Möglichkeiten schuldig, die man da hat. Wir werden sicherlich, ja, am Ende werden irgendwo in einem geringen Umfang Mieten generiert werden, beispielsweise über die Gastronomie. Wenn wir aus meinem Empfinden kuratiertes Gremium sagt, wir wollen da auch irgendeine Nutzung drin haben, die, weil wir keine andere Nutzung haben, die einen gewissen kommerziellen Aspekt hat, dann kann man auch Mieten generieren. Aber das ist für mich absolut nachrangig. Mir geht es tatsächlich darum, andere Nutzungen zu generieren. Und das bedeutet, es muss zusätzliches Geld dafür in die Hand genommen werden. Ich glaube, das ist allen Beteiligten klar. Und ich habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich das genauso sehe.
Okay, dann haben wir das hier nochmal heute festgehalten. Der Oberbürgermeister bekennt sich nicht nur zu dem inhaltlichen Plus, was Vanessa Remy erfragt hat, sondern das finanzielle Plus, das die Stadt leisten will. Vielen Dank. Und wir legen los mit dem tollen Podium. Marie macht den Anfang.
Hallo, herzlich willkommen hier im Exil. Walhalla im Exil. Ich bin Marie Spikowska. Ich bin die Tochter von Rietke Goetz. Vor allem, wir wissen das schon und genau. Wir sind hier, ein großes, tolles Team. Es war eine große Frage, geht's hier weiter nach dem Tod meiner Mutter? Kann das überhaupt weitergehen? Es gab schon ein tolles Team aus guten Leuten mit Arik, Muhil, Michael Hodgson und Melina Krapp, die haben schon ganz toll hier gearbeitet mit meiner Mutter zusammen. Ich war auch beteiligt an einzelnen Projekten und dann war sie aber doch die große Figur, die alle Fäden in der Hand hielt und ja auch das alte Walhalla fast 20 Jahre im Leben erhalten hat mit ganz wichtigen Programmen. Es war ein wichtiger Teil, diese Räume zu erhalten, zu retten, auch diesen Charme zu haben. Und ich finde es ganz toll, wenn der Bürgermeister sagt, dass es nicht glatt werden soll, glatt poliert werden soll, ist ganz wichtig, dass man auch diese Spuren als Geschichte zu sehen hat, also beibehält. Und ich freue mich über diese Ideen, also das inspiriert mich sehr. Also wir hier haben auch einen wichtigen Standort. Wir machen ein spezielles Programm, Performance, Theater, Musik. Es ist auch ein kleines Publikum angesprochen. Es ist speziell. Es ist auch so, dass wir jetzt auch schon ausverkaufte Veranstaltungen hatten, die mehr Platz brauchen. Und wir wollen, also diese Idee von Festivals ist eine ganz großartige, die dann eben in dem Walhalla viele, viele Projekte und Ideen vereint, wo wir hinkommen, wo die anderen, die hier in Wiesbaden Kultur machen, hinzukommen und auch nicht dieser große Druck entsteht, dass man einen großen Laden füllen muss, sondern dass man in einer großen Gemeinschaft, in dieser Kulturgemeinschaft was zusammen auf die Beine stellt. Und genau, das ist jetzt zum Beispiel das Stück, was ich mit meiner Mutter angefangen habe, haben wir weitergemacht ohne sie. Wir haben es tatsächlich geschafft. Manche haben das gesehen. Das war für mich auch eine gute Aufarbeitung, mit dem Verlust umzugehen, dass man nach vorne schaut, dass man weiter nach vorne geht. Genau, hinzu kam Beate Christ, Manuel Papirozzi, die eben für die Theaterseite zuständig sind, die Kinderprogramm zum Beispiel anbieten. Also ein vielfältiges Programm findet hier statt. Also wirklich mehr Generationen sind hier eingeladen und genau, Performance, die draußen beginnt, Themen, die uns interessieren, beschäftigen. Jetzt gab es hier am Wochenende das Thema KI und Kunst, kann KI Kunst? Gleichzeitig wurde auch gemalt. Kinder waren dabei, die, wie Sie hier in der Ecke sehen, gemalt haben. Da sind Spuren von unserer Produktivität sichtbar und sollen auch sichtbar bleiben. Aber genau, also Wiesbaden hat Potenzial mit diesem alten Walhalla, das neue Walhalla, auch nach draußen zu strahlen, also auch über Grenzen hinaus sichtbar zu sein. Kooperationen sind auch geplant mit Stuttgart, Berlin. Also ich bin auch in Berlin und hole auch Berlin hierher. Also das finde ich schon auch interessant, dass man mit der Region und mit den großen Städten ringsherum arbeitet. Und da sind auch Kooperationen geplant. Und dafür auch noch hinsichtlich auf die Idee, dass man auch das, was hier auch entsteht, mit in das Walhalla, in das neue Walhalla bringen kann, mit interessanten Kooperationen. Genau, ich hatte noch einen Punkt, der fällt mir aber gerade nicht ein. Ach so, ja, genau, das Geld, das ist ein wichtiger, wir brauchen Geld und wir brauchen auch nach wie vor, dass es wirklich, wirklich zu, also obendrauf muss wirklich sein, weil wir würden jetzt nicht hier aufhören und das hier beenden, sondern wir wollen, das ist wahrscheinlich auch in dem Sinne, dass die vielen alternativen Orte bleiben, auch die kleinen Nischen bleiben und die brauchen ja auch das Geld, also und auch noch mehr Geld natürlich, dass das weiterhin bestehen kann und dass es nicht eben so ein Gemauschel ist und dass man sozusagen ein Existenzminimum kratzt und nicht überleben kann und dann kommt das große Walhalla und nimmt dem die Grundlage auch noch weg. Das wäre schade. Genau, soweit habe ich erstmal alles, glaube ich, erzählt. Wenn ich was vergessen habe, ergänzt mich bitte. Und Maxim, und ja, Maxim ist natürlich auch im Boot, eine sehr wichtige Person. Technisch hilft er uns und ist selbst Musiker und hat ja auch seine Auftritte schon gehabt. Und Viel Musik, genau. Immer freitags ist ein Programm, was auch schon, was es auch schon gab, was wir mit reingenommen haben ins nächste Programm, wo spontan musiziert werden kann. Also es ist auch eine sehr angenehme Atmosphäre. Und trotzdem gibt es auch größere Geschichten, größere Bands gab es jetzt auch schon, die wir auch geschafft haben. Ja, also wenn jetzt gerade Fragen sind, gerne noch. Sonst vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Marie. Und wir machen das heute so. Also bisher hatten wir es meistens so gemacht, dass eine Vision war und dann haben wir hier untereinander, miteinander geredet. Aber weil wir heute so viele sind, wollen wir Visionen am Fließband hören. Einfach eine nach der anderen weg und nachher schauen wir dann, was wir noch besprechen können. Natürlich zwischendurch auch noch die visionäre Minute. Deswegen machen wir jetzt gleich weiter mit Lotte und Niklas vom Abklatsch. Willkommen.
Hallo? Ja, also hi. Ich bin Lotte, das ist Niklas, wir kommen vom Abklatsch. Das ist ein Verein für Kultur und politische Bildung, den wir Ende 2021 gegründet haben. Damals noch zur Corona-Zeit, war alles ein bisschen schwierig. Jetzt läuft's wieder und wir haben einfach gemerkt, ganz viele verschiedene Künstlerinnen, Kulturschaffende sind auf uns schnell zugegangen und haben gesagt, danke. Toll, endlich wächst Wiesbaden in der kulturellen Szene. Wir haben das gemerkt. Ich bin eigentlich auch gelernte Schauspielerin. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen. War früher sehr, 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 sehr gerne viel im Walhalla, habe dort auch noch mit Sigrid zusammen gespielt seinerzeit. Das heißt, ich habe hier auch immer gemerkt, okay, wir haben hier in Wiesbaden einen wahnsinnigen Bedarf an noch weiter kultureller Szene, aber es gibt irgendwie gar keine Räumlichkeiten, nichts dafür. Und so, dass wir dann auch, als das Walhalla wieder jetzt, als das Thema wurde, gesagt haben, okay, wir haben ganz, ganz, ganz viele Ideen. Wir möchten gerne Teil davon sein. Wenn man mal Statements aus der Politik gehört hat, oh Gott, wir haben Angst, dass da jetzt ganz viele leerstehende Räume, beheizte Räume sind, die nicht bespielt werden. Da können wir nur sagen, nein, 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 wir kennen so viele aus der Szene. Ne? Diese Räume werden bespielt, sie werden nicht unnütz geheizt. Wir haben aber eine begrenzte Zeit und wir haben uns vorher schon unterhalten. Ich glaube, da kommen jetzt noch viele schöne Ideen, die wir alle unterstützen. Also sei es von Ausstellungen, wieder kleinen Theaterprojekten, Musikprojekten. Also wirklich einfach die ganze Palette, was eben eine schöne kulturelle Szene mit sich bringt. Da haben wir ganz viele Ideen, die wir, wie gesagt, auch als Abklatsch mitteilen wollen. Das Schöne ist, Niklas studiert jetzt im Master Baukulturerbe und hat sich für eine wissenschaftliche Arbeit auch nochmal besonders mit dem Walhalla beschäftigt und kann deswegen, was diesen Aspekt angeht, nochmal schöne, ja, schöne Dinge erzählen, berichten. Deswegen werde ich hier mal weitergeben, weil wie man dann das Walhalla bespielen kann, ich glaube, da sind dann noch die Nachredner, sind wir einer Meinung. Deswegen jetzt hier mal ein anderer interessanter Aspekt von Niklas.
Also es gibt so ein paar Sachen, die da auf jeden Fall zu sagen sind, wie beispielsweise was das Kino im Keller angeht. Es ist ja so, dass der Sohn von Willi Rath, Jakob Rath, dieses Kino steht zwar in der Denkmaltopographie in den 50ern gemacht hat, aber meine Vermutung ist, dass es sogar schon aus den 20ern ist, weil er ja selber auch Sturmfilmregisseur ist. Und meiner Meinung nach ist dieses Kino auf jeden Fall erhaltenswert, auch unter den denkmalpflegerischer Sicht, weil genau das eigentlich zu dieser Geschichte des Walhallas gehört. Und ich bin der Meinung, dass das, wie auch mit der Wellrittstraße, dass das auf jeden Fall einen multikulturellen Nutzen haben sollte, weil beispielsweise der Eröffnungstext im Rheinischen Kurier von 1897 erzählt halt auch von, wie vielfältig das war eigentlich, das, weil es genau als das geplant worden ist, als Varieté-Theater und nicht eine hochkulturelle Stätte, sondern weil das ist genau ein Jahr nach dem Staatstheater gebaut worden, dass es halt wirklich darum geht, dass da eine subkulturelle Nutzung rein muss und dass das auch die Stadtgesellschaft wirklich abgebildet hat, zum Beispiel durch den jüdisch-kannibalistischen Gesangsverein, der sich da getroffen hat, oder irgendwelche Sinti- und Roma-Quartetts, die da gespielt haben. Und genau, ich denke, dass der heutige Nutzen auch wirklich für die ganze Stadtgesellschaft da sein sollte und auch was Identitätsstiftendes sein sollte, wo sich alle mit identifizieren können, nicht nur eine gewisse Oberschicht in Wiesbaden. Und genau.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Moritz Buch, ich bin Schauspieler und in verschiedenen kulturellen Kontexten in Wiesbaden unterwegs, zu denen ich gleich kommen werde. Es geht heute um Visionen. Gestattet mir trotzdem mit einer kleinen Negation einzusteigen im Sinne der kritischen Theorie. Meiner Meinung nach ist Wiesbaden von sehr starken Institutionalisierungen geprägt in der Kulturlandschaft. Und das hat natürlich seine Geschichte und dementsprechend erlebe ich Debatten um Kultur häufig geprägt von zwei Schlagworten, nämlich Kommerzialisierung und Konkurrenz. Und ich glaube, die Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, sei es bei Emma und Co., die Theaterwerkstatt, sei es bei Kulturalarm oder auch in meinem eigenen Produktionskollektiv, möchten einen anderen Wind. Es gibt da eine 180-Grad-Kehre in unserer Generation und wir wollen viel mehr Kooperation, Gemeinsamkeit und gemeinsam was reißen. Und was wäre besser geeignet als dieser Ort, um so ein Leuchtturmprojekt aus dem Boden zu stampfen und gemeinsam einen Ort zu schaffen, in dem die gesamte Stadtbevölkerung ihren Ort findet und eben wir alle, wie wir hier sitzen, unsere Ideen unterbringen können. Dazu Zugänge zu schaffen für alle Menschen und das heißt dann natürlich auch im Besonderen, einen Raum zu schaffen, wo sich alle Menschen, gerade auch marginalisierte Gruppen, wohlfühlen. Und das bedeutet Arbeit, das bedeutet Auseinandersetzung auch für uns. Aber die muss geleistet werden. So viel zu meiner Negation und meiner Vorrede. Also, wir reden heute über einen Ort, einen leeren Ort, in dem der Staub der Vergangenheit noch zu sehen ist. Und gleichzeitig gibt es eine Stadtgesellschaft, die exemplarisch in Plastik gepackt ist und die aus diesem Plastik heraus möchte. Diese Stadtgesellschaft muss im Ganzen den Staub aufwirbeln und fluten. Und das wird dazu führen, dass diese Stadtgesellschaft eben auch den Staub zum Leuchten bringt und dann alle die wichtigen Themen, die eine sozial-ökologische Transformation im Kleinen erreichen können, hier in dieser Stadt, seien es Themen von Erinnerungskultur, unserer Kolonialgeschichte in der Stadt, der NS und alle Themen, die mit diesem Raum und aber auch mit dieser Stadtgesellschaft zusammenhängen, eben auf einem Haufen zusammenzubringen und die mitzudenken, weil das Gebäude hat eben seine Geschichte und wir können die nicht wegdenken, sondern wir müssen sie mitbeachten und sie kann eben ein Aspekt sein, wie wir unsere Stadtgesellschaft neu denken und überhaupt die Identität unserer Stadtgesellschaft erstmal uns bewusst wird, weil diese Debatte muss geführt werden, Post-Migrationsgesellschaft, Post-NS-Gesellschaft, Stichwort ZeitzeugInnen sterben aus und so weiter. Und all diese Themen brauchen Platz da drin, in diesem Raum. Genauso eben auch wie wir KünstlerInnen. Aber ihr seht, die schweren Themen, die gehen unter in einem verwässerten Profil. Und dementsprechend ist die Hauptfrage, glaube ich, meiner Meinung nach, wie schaffen wir es, all das zu organisieren, ohne dass eben dabei eine neue Institutionalisierung auftritt und dabei wieder einzelne Leute in Entscheidungspositionen sitzen, die am Ende dann wieder die Zugänge zunichte machen. Dementsprechend glaube ich, tut mir leid, Podcast, wir brauchen eine Basis, die von unten herauswächst, selbstorganisiert ist, all wir zusammen gemeinsam eine Basis bilden. Wir nehmen noch ein bisschen DIY-Kultur dazu, ein Fundament als Kit, die das zusammenhält. Und dann schaffen wir ein kleines Leuchtturmprojekt für unsere Stadt. Das sich nur nach innen leuchtet. Das nicht nur nach innen leuchtet in die Stadtgesellschaft hinein, sondern eben auch aus der Stadt herausstrahlt und genau die Vernetzung in andere Städten ermöglicht. Und dann zum Abschluss vielleicht doch noch ein kleiner realpolitischer Einwurf. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann gibt es auch genug Fördergelder, die die Stadtkasse vielleicht auch etwas weniger belasten und wir vielleicht auch von anderen Stellen Möglichkeiten schaffen, das zu finanzieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Moritz. Vielleicht, weiß nicht, ist diese Installation ein Geschenk schon an die Stadt oder eine Dauerleihgabe? Vielleicht kann man es im Innenhof, also beziehungsweise in dem Valhalla Parkplatz schon mal platzieren, der ja bisher immer nicht genutzt werden durfte. Und aber heute zum Beispiel Wiesbaden tanzt, kleiner weiter Sonntagstipp um 15 Uhr findet dort heute eine Tanzperformance statt, wo man auch schon mal sehen kann, was dort auch auf dem Weg zum Ziel vielleicht möglich sein könnte. Ja, vielen Dank für diese eindrückliche Vision. Und jetzt kommt der Mario.
Ja, Mario Kirchbaum, Poesie im Park in der Hauptsache, kennt man mich vielleicht ein bisschen hier in der Kulturszene in Wiesbaden. Ich bin aber eigentlich von Haus aus Schauspieler und Regisseur und ich war vor etlichen Jahren, tatsächlich hatte ich das Vergnügen, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe das Walhalla persönlich von innen gesehen. Und das als Kulturschaffender und mir sind fast die Tränen gekommen, weil das ist ein so fantastischer Ort und da muss was passieren. Das habe ich damals schon gedacht und das ist tatsächlich, es war ja noch zu Zeiten, als das Walhalla offen war. Das ist lange her. Und es sitzen hier sicher Leute auch im Publikum, die noch längere Erfahrungen mit dem ganzen Krempel haben und auch teilweise frustriert sind und so weiter und so fort. Was mein Vorredner oder meine Vorrednerinnen alle schon gesagt haben, ich denke auch, das funktioniert nur im Zusammen mit allen möglichen GesprächspartnerInnen und Partnern und vor allen Dingen nicht, was mich bei einer letzten Podiumsdiskussion wirklich sehr geärgert hat, wenn gesagt wird vom Podium aus, die freie Szene interessiert sich sowieso nicht fürs Walhalla. Das war ein Klatsch ins Gesicht. Ich sehe hier auch, also ich zähle mich zur freien Szene und ich sehe hier Gesichter, die ich kenne. Aber ich sehe genauso viele Gesichter mindestens, die ich nicht kenne und die mich auch selbst nicht kennen. Das heißt, wer ist denn überhaupt die freie Szene? Was macht die freie Szene aus? Wie kriegt man die freie Szene mit ins Boot? Und da ist jetzt hier dieses Forum ein wunderbarer Ort, würde ich erstmal behaupten, um zu präsentieren und zu zeigen, wir sind da. Also, und wir sind interessiert und wir wollen was aus diesem Ding machen. Und wir wollen tatsächlich auch, dass das nicht ein zweites Staatstheater wird oder dass es aufpoliert wird, sondern dass es Krach macht, ohne dabei zu sehr zu stören, dass es dazugehört, ohne dabei zu sehr gemein zu sein, dass es uns darstellt, dass wir uns dort darstellen können, dass wir da auch mal die Sau rauslassen können, dass wir das Publikum abholen können, dass bestimmt auch kommerzielle Geschichten dort passieren müssen, um ein bisschen was zu finanzieren. Also ich kenne mich ein bisschen zumindest und wie viele Kulturschaffenden aus, dass Kultur kostet Geld und so diese Millionen, die da in die Hand genommen werden müssen, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Irgendjemand muss sie bezahlen. Das heißt, das sind wir alle. Und wir müssen dahinter stehen und wir müssen ein Forum schaffen, dass wir Bock auf dieses Ding haben. Und das wäre mein Anliegen.
Hallo und schönen guten Tag. Ich habe mir unheimlich viel aufgeschrieben und ich glaube auch 3 komplett schriftliche Reden verfasst, die ich dann alle überwerfe oder überworfen habe, weil ich dann... Genau gleich, die ich dann aber ändern musste, weil ich mit Leuten über meine Rede gesprochen habe und neue Sachen einfach aufgekommen sind. Zu Beginn, genau, ich bin Laura, ich bin vom Labor, aber wer es genau wissen will, das Labor bin halt ich. Also das Labor ist einfach nur ein Laden, wo ein Titel draufsteht. Das Labor ist keine Institution, das ist einfach nur mein Atelier und fertig. Ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Kurz vorher ist der Background vielleicht auch der, dass ich, ich bin voll aufgeregt. Nur, dass ihr wisst. Also der Background von mir ist halt der ist mir super wichtig zu betonen. Ich komme aus einem kleinen Hockeyverein im DHC Wiesbaden und da war ich, seit ich 12 bin, Trainerin und zwar ehrenamtlich. Right. Ich habe sogar ein Ehrenamtszertifikat des Deutschen Hockeybundes bekommen. Nur mal gerade als kleines Statement, das ist, denke ich, ein Thema, was an und für sich irgendwie da auch später mal reinfließen wird, dass Ehrenamt halt verdammt wichtig ist, um Sachen zu tragen. Eigentlich ist der Schlachthof etwas, was ich am Ende meiner 3 Reden hätte sagen wollen, aber erinnert ihr euch an den Schlachthof? Der war auch mal was anderes, als es heute ist. Insofern nur Mut. Und interessanterweise, Herr Mende, steht hier auch eine Zeile, die sich dem anreiht, was Sie schon gesagt haben. Ich halte es für naiv zu glauben, ein junges Konzept, ein neues Konzept müsste heute entwickelt, visualisiert und verkauft werden. Ich halte es für naiv zu glauben, ein Konzept von heute sei in 6 Jahren noch interessant. So, deswegen, wenn wir jetzt Konzepte erstellen, schön und gut, wollen wir in 6 Jahren noch Burlesque sehen? Wir sind alle feministisch und gerade tief unterwegs, also wissen wir jetzt nicht, ne? So, deswegen wäre meine Vision die folgende. Es gibt über den Sensor oder über Wiesbaden, das haben wir gerade gesehen, die Aktion der Erinnerung. Und die, glaube ich, zu sammeln und dann vielleicht zu visualisieren mit Menschen, die wie eine KI zeichnen können, wie gestern zum Beispiel, das nochmal aufleben zu lassen und zwar in jeglicher Form. Das kann eben eine Zeichnung sein, das kann aber auch zu einem Filmprojekt werden. Hier sitzen die Regisseure, hier sitzen die Theaterschaffenden. Wir könnten Folgendes versuchen. Während der Zeit der Sanierung, das sind 3 bis 6 Jahre, also vor 2030, ist das nicht fertig. Da sind teilweise die Leute hier gar nicht mehr in ihren Ämtern. Ich wohne vielleicht gar nicht mehr in der Stadt. Dirk, du bist vielleicht auch nicht mehr Head of Sensor. Also wir wissen es nicht. Ja, sie lachen, aber so ist es halt. Die Studenten, die da hinten sitzen, wer weiß, ob die in Wiesbaden bleiben wollen. Aber wenn doch, könnte Folgendes passieren. Also wir sind bei den Erinnerungen wieder. Ihr könnt kurz die Augen schließen, euch eure eigenen Erinnerungen reinholen. Und jetzt stellt euch vor, wir machen eine Art Rahmenprogramm, eine Spielzeit lang, halbes Jahr bis Jahr und geben all den Erinnerungen nochmal richtig Raum, eben in Form von Auftritten, von Filmen, vielleicht doch nochmal Burlesque, vielleicht die Kids von Leuten, deren Eltern da eben waren und so weiter. Denn was ich quasi sagen will ist, ich bin Szenenbildnerin und Künstlerin und was ich am allerliebsten mache, ist Raumerlebnisse schaffen und kuratieren. Und stellt euch vor, das ist das Fundament, das ist der Anfang des Ganzen. Und dann beginnt langsam der Overtake und es wird von den alten Erinnerungen her langsam jünger. Und dann kommt vielleicht Hip-Hop meets Variety dazu und so kann die Fusion dann schaffen, dass wir da Ausstellung wollen und das ist ja alles klar. Ne? Aber ich glaube, das wäre ein möglicher Weg, das tatsächlich ja, als ein Konzept zu betrachten. Alt, 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 jünger, 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 jung. Und die, die dann heute bezeichnet jung sind, sind dann ja auch nicht mehr ganz jung, sondern eher mittelalt. Also vergesst nie, wir sind die ganze Zeit im Wandel, im Wandel, im Wandel. Und jetzt zitiere ich mich selber aus meinen Reden. Wir sind im Wandel, aber wir können immer selber entscheiden, was wir hinterlassen. Für die Gruppe, die halt als nächstes kommt in den Sektor jung oder mittelalt, je nachdem. Und ich glaube, wenn man halt Eier hat, fängt man halt einfach an.
Ja, danke schön, Laura. Eine Rückfrage, das, was du gerade jetzt beschrieben hast, stellst du dir vor, wann und wo? Also in einem jetzt vorhandenen Raum als vorneweg oder im ersten Halbjahr eines eröffneten Walhalla?
Ja, genau. Also ich denke, wenn man das halt als ernstzunehmendes Konzept betrachten möchte, was ich realisierbar halte, aufgrund meiner Erfahrung als Szenenbildnerin, wo man ein Drehbuch bekommt, man liest das, man kriegt Bilder und so war das bei all den Erinnerungen halt auch, die ich mir selber angehört habe von Leuten, die mit denen ich drüber gesprochen habe. Und dann hätte man halt ab jetzt, sage ich mal, 3 bis 6 bis 7 bis 8 Jahre Zeit, um das Konzept halt richtig saftig durchzuplanen und zwar auch wirklich ein komplettes Jahr. Man lädt die Leute ein, die schon mal vor 20 Jahren da gespielt haben und so weiter und dann ist das ein handfestes Ding mit einem schicken Design, dafür gibt's die Kommunikationsdesigner, mit einem, ihr wisst auch, wer da alles beteiligt sein muss, das muss ich nicht aufzählen und dann wäre das doch obergeil.
Auf jeden Fall.
Also nicht vorab, sondern dann und dort und alle sollen nochmal reinkommen und es erleben. Und ich denke die ganze Zeit an diese Szene aus Titanic, wo kurz bevor die Titanic dann tatsächlich komplett gesunken ist, die Kamera nochmal richtig langsam durch die Gänge fährt in Slow Motion und dann erst bam, kommen die Wellen rein. Also das habe ich die ganze Zeit im Kopf. Und genauso würde ich mir wünschen, dass alle sie, die mal da drinnen waren, nochmal da durchgehen dürfen, bevor die Jungen kommen und ein bisschen Punk machen.
Und der Soundtrack dazu ist dann nicht Time to Say Goodbye, sondern Hello Again. Lionel Richie kommt jetzt ja auch bald nach Wiesbaden. Ja, wer weiß in welcher Version. Der wollte übrigens, wurde mir mal erzählt, das Kurhaus kaufen nach seinem letzten Auftritt in Wiesbaden. Vielleicht kann man ihn auch für das Walhalla noch zur Mitfinanzierung begeistern. Und zu deiner Idee, in kleiner oder anderer Form können wir uns nachher oder wann auch immer alle an den Michael Eibes nochmal wenden. Der ist auch hier, der hat das Vicopop im Moment als von ihm ausgetüftelte Idee und jetzt auch als Projektleiter. Und da gibt's die Idee, dass wir das heute hier alles auch nochmal fortführen im Vicopop in einer Art Content Preview. Vanessa Remy haben wir auch schon mal kurz angesprochen. Die fand's auch eine gute Idee, aber das würden wir dann über die bekannten Kanäle nochmal verbreiten. Genau. Und hier schaut jetzt noch der Joey und vielleicht rappt er die Vision oder mal schauen.
Viel lieber, aber das habe ich gerade nicht vorbereitet. Deswegen würde ich ein bisschen sprechen. Ich glaube, ich bin in verschiedenen Rollen hier. Einmal einfach als Wiesbadener. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und auch sehr nah an der, ich würde sagen, Kunst- und Kulturszene, die es hier so gibt, immer gewesen. Ich habe dann jetzt 7 Jahre lang nicht mehr hier gewohnt, sondern war in Wien und in den Niederlanden zum Studieren und bin jetzt wieder hier. Das ist die eine Rolle, die andere als Künstler. Ich habe schon viele Bühnen hier gespielt und auch in verschiedenen Rollen ein Theater und als Rapper, genau. Und dann so ein bisschen in der Vertretungsrolle für Patrick Gerner, der das Label und Künstlerkollektiv Besser Samstag gegründet hat. Der wäre, glaube ich, auch sehr, sehr gerne hier. Der war sehr, sehr traurig, dass er es nicht schafft. Aber der arbeitet seit ungefähr 3 Jahren richtig, richtig hart durch und hat jetzt mal endlich verdienten Urlaub. Deswegen, genau, bin ich hier und darf ein bisschen was sagen. Besser Samstag gibt's seit so 10, 12 Jahren, hat gestartet als eigentlich nur ein kleines Singer-Songwriter-Duo. Und genau, Paddy hat damals mit Freunden zusammen so kleine Wohnzimmergalerien veranstaltet. Das waren, da haben kleine oder unbekanntere Künstlerinnen Bilder und Kunstwerke ausgestellt und auch Musik gemacht. Das war dann immer bei irgendjemandem im Wohnzimmer. Die Wohnung wurde aufgeräumt, die Leute wurden eingeladen und dann war am Wochenende da Programm. Und so haben wir uns dann irgendwie in Wiesbaden durch die Gegend gemausert, haben irgendwie Veranstaltungen gemacht in Wohnungen, aber dann auch später zum Beispiel mit dem Schlachthof zusammen, mit der Kreativfabrik, jetzt vor kurzem hier im Valhalla im Exil und sind hier von Bühne zu Bühne. Und genau, haben uns zu einem Spieler, zu einer Spielerin in dieser Kulturszene hochgearbeitet. Jetzt sind wir seit 3 Jahren auch eine UG mit 5 bezahlten MitarbeiterInnen und haben aber natürlich auch immer noch richtig, richtig Lust, hier mitzuwirken und etwas aufzubauen und merken immer noch, dass wir genau halt Schwierigkeiten haben, manchmal für bestimmte Projekte Räume zu finden. Das liegt nicht daran, dass es die Räume nicht gibt, sondern dass ja auch viele Räume schon sehr, sehr gut bespielt werden. Ich meine, der Schlachthof zum Beispiel hat ein Programm, glaube ich, für ein Jahr voraus geplant. Das muss auch alles laufen. Kreativfabrik ist auch ähnlich. Und wir machen dann Veranstaltungen und die kosten auch manchmal viel Geld. Und wir tragen das aber auch gerne, weil wir halt einfach Lust haben, hier in Wiesbaden auch etwas mitzugestalten. Da komme ich auch nochmal zurück drauf, wie ich hier aufgewachsen bin. Meine Eltern haben im Café Klatsch und im Schlachthof, zumindest da mein Vater, viel mitgewirkt. Und ich hatte dann natürlich auch immer direkten Zugang zu den Menschen dort. Deswegen war es dann für mich vielleicht auch leichter, da Unterstützung zu bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das für alle, vor allen Dingen jungen WiesbadnerInnen so ist. Und genau deswegen denke ich, wir auch als vielleicht die nächste Generation nach diesen großen Projekten, die große Schritte für Wiesbaden auch gegangen sind, können da weitermachen und auch unseren Teil beitragen und nochmal eigene Institutionen hervorrufen. Deswegen bin ich auch Mitglied im Verein Kulturalarm e.V. und freue mich mit Besser Samstag irgendwie hier weiter mitzuwirken und Kultur zu schaffen.
Ja, vielen Dank euch allen. Zu dem Verein Kulturalarm, könnt ihr da nochmal kurz was sagen? Also besteht dieser Verein, ist er in Gründung?
Ja, also es war ein Zusammenschluss von ursprünglich mal 20 KünstlerInnen, Kulturproduzierenden, DesignerInnen und, die gesehen haben, dass die Vernetzung innerhalb von jungen, oder auch uninstitutionalisierten KünstlerInnen nicht allzu gut ist in Wiesbaden und die nicht mit einer Stimme sprechen, die nicht das Geld haben, PR zu machen, die nicht die Zugänge zu Räumen haben, etc. etc. Und auf der anderen Seite eben gesehen haben, dass es eine enorme Raumnot gibt, nebenbei ganz viel Leerstand in der Stadt, für Ateliers, für Proberäume etc. etc. Und das sind eigentlich die beiden Hauptarbeitsfelder, die sich dieser Verein auf die Fahnen geschrieben hat. Vernetzung, Marketing übernehmen und Kooperation und auf der anderen Seite eben neue Räume schaffen, Räume vernetzen und aus diesen beiden Aspekten eben Veranstaltungen zu machen. Und der Verein ist tatsächlich noch in Gründung, also das Gründungstreffen war vor 6 Wochen, glaube ich. Somit können wir jetzt noch nicht mit dem krassen Output in den nächsten 2 Tagen rechnen, aber ich sage mal, nach der Sommerpause sollten wir Alarm in der Stadt machen wollen.
Ja, dann erstmal vielen Dank an euch, an diese Runde da oben. Ich fand es sehr beeindruckend. Sicher gibt es auch die einen oder anderen hier im Raum, die sagen, wie naiv sind die dann? Klingt ja alles super, aber damit dieses Megagebäude zu bespielen, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das wird sicher im Laufe der nächsten, vielleicht schon der nächsten Minuten, aber auch der nächsten Monate und Jahre besprochen werden. Begrüßen möchte ich noch Dorothee Riemeier, stellvertretende Vorsitzende des Kulturbeirats. Und damit würden wir jetzt erstmal das Mikro an euch übergeben. In unsere visionäre Minute ist jede und jeder eingeladen, sich zu melden mit seinem Statement, seinen Ideen, seinem Senf in 60 Sekunden. Und da geht's schon los. Ich weiß nicht, ob das Mikro, ob wir da hinkommen oder...
Guten Tag als erstmal. Ich fand es ja auf einmal sehr schön, dass du deine Masterarbeit über das Projekt schreibst. Ich mir selbst in der Denkmalpflege, hab da
Jeder mal kurz sagen.
Achso, stimmt. Philipp Grillig, hi. Bin Mitglied von Volt hier in Wiesbaden und habe auch Denkmalpflege studiert in Bamberg, nicht hier in Wiesbaden leider. Umgekehrt also. Und ich kann dir erstmal nur Glück wünschen, dass du so ein tolles Objekt hast, weil die Objekte, mit denen man sich damit beschäftigt, die begleiten einen ein Leben lang, das merke ich selbst im Berufsleben. Und ich wollte jetzt auch gerade mal die Chance nutzen, um zu sagen, wir haben hier ein einzigartiges Objekt, was es so in Deutschland wahrscheinlich nicht gibt oder nicht wiedergeben wird. Und allein schon die Rapids-Decke ist so eine große Konstruktion, die dieses Gebäude hat und dass man vielleicht auch dahin die Möglichkeit nimmt, dieses Gebäude auch dahingehend zu entwickeln und auch sagen, wir haben, es wurde jetzt schon sehr oft darüber geredet, wir brauchen ein Konzept. Das Konzept ist schon da, wenn man sich das Denkmal anguckt. Wir haben ein aus den 1890ern oder aus dem 19. Jahrhundert ein Objekt, was als Kulturort gedacht ist und jetzt nochmal ein neues Konzept darauf zu entwickeln, brauchen wir nicht. Wir haben schon das Konzept, ist Kultur, das muss nur weiterentwickelt werden und das Ganze dann auch vielleicht mit Fördermitteln, die von Deutschland kommen, Stichwort nationalbedeutendes Kulturgut, gibt es Förderprogramme, es gibt EU-Förderprogramme dazu und diese ganzen Förderprojekte zu nehmen, das ist einmal die Sinnhaftigkeit dahingehend, dass es der Stadt hilft, einmal mit den Fördergeldern umzugehen. Und dann diese freie Szene, die es gibt. Du hattest gerade eben das Leuchtturmprojekt genannt mit dem leeren Haus. Muss ich dir leider widersprechen, wir haben kein leeres Haus. Das Gebäude ist voller nicht nur Staub der Vergangenheit, sondern voller Erinnerung, voller Visionen, voller Ideen, die aus einer anderen Zeit stammen, die nicht nur als Steine, nicht nur als Stolpersteine da liegen, sondern auch eine Möglichkeit geben, das Gebäude zu entwickeln. Und
eine Minute ist, glaube ich, schon.
Ja, ich weiß, habe ich selbst gemerkt. Nee, aber danke. Und ich wollte einfach nur, letzter Satz, nicht vergessen, es ist ein Kulturdenkmal und so muss man es auch betrachten. Es darf nicht überformt werden, um jeden Willen, um eine neue Nutzung reinzubringen, sondern die Geschichte muss immer mitbedacht werden. Und das ist auch so in den Gesetzen festgeschrieben. Entschuldigung.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich bin Klaus Flemming. Ich bin Wiesbadener in dieser Stadt seit 63 Jahren und ich bin hier sozialisiert und habe viele gute Erinnerungen ans Walhalla und ans Big Apple und war auch immer jung und war Punk und Popper und alles Mögliche. Und ich finde es super, dass man das macht und dass man sich kurz äußern darf. Ich habe 45 Jahre im Statistischen Bundesamt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gearbeitet und habe eine Expertise über Kommunalfinanzen, Steuern, EU-Fördertöpfe. Also ich weiß relativ gut, was da so abgeht oder was man machen könnte und würde mich im weitesten Sinne auch als freie Szene bezeichnen. Ich bin seit 20 Jahren unterwegs mit Leseprojekten, eher so als Einzelkämpfer, weiß aber ein bisschen was über die freie Szene und habe in Wiesbaden immer gelitten und aber auch liebe diese Stadt, auch die freie Szene. Und es ist vielleicht jetzt gut, wenn sich mal die freie Szene vernetzt und man sich mal austauscht. Das ist eigentlich mein Punkt. Und sich nicht als Konkurrenz versteht. Das hat mir gut gefallen, weil das kam ja hier immer in Wiesbaden. Dachte ich immer, was heißt Konkurrenz? Ich bin ja keine Konkurrenz. Ich will einfach nur mitmachen. Und vielleicht die letzten 15, 20 Lebensjahre, die mir noch bleiben, mich irgendwie einzubringen als engagierter Bürger. Ja, also vielen Dank und ich drücke dem Projekt die Daumen. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, ich möchte mich eigentlich direkt anschließen. Beate Christ, Walhalla im Exil, Schauspielerin, Regisseurin, Leiterin des Theater 3D. Wenn Sie nach Menschen suchen, die gemeinsam was wuppen könnten, da sitzen sie. Sie sind alle da. Reden Sie mit ihnen. Und ich bin ein ganz großer Fan von Vernetzung. Und ich glaube, da schließe ich mich Moritz an. Wir möchten uns gerne vernetzen und wir möchten gerne nicht alleine, sondern gemeinsam dort was tun, hier was tun. Dieser Raum ist offen, dieser Raum hat bereits angefangen seit März, auch davor schon, ein Ort zu sein, an dem sich vernetzt wird. Wenn Sie sprechen wollen mit uns, wir sind da und wir sagen gerne was und wir hören auch gerne zu.
Dankeschön. Ja, wir hören auch weiter gerne zu in minutiösen Beiträgen, wenn diese noch Bedarf haben.
Dann nutze ich mal die Möglichkeit. Ich habe mir das ein oder andere aufgeschrieben. Hendrik Schmehl, Vorsitzender der SPD-Rathausfraktion und ab 1.9. Kulturdezernent, aber auch Kämmerer und ein bisschen Schule. So, also erstmal, was ich festhalten will, machen ist, wir wollen nur krasser. Und ich finde es gut, dass wir auch mal mehr von dem Wollen zum Machen kommen. Und danke für den Druck an der Stelle, den der Oberbürgermeister auch gemacht hat. Haus der Vielfalt, möglichst für viele, möglichst für alle. Da sind wir, glaube ich, gerne dabei. Aber ich möchte anmerken, es handelt sich um eine zentrale Innenstadtimmobilie. Wir wollen, dass das auch was mit der Umgebung macht. Ja, also Innenstadt, alles, was Frau Riemi beschrieben hat. Ich habe ja nur eine Minute, vielleicht auch ein paar Sekunden mehr. Das heißt, der große Saal muss schon so bespielt werden, dass da am Ende 500 Leute rausgehen und was mit der Stadt machen, die drumherum ist. Weil das ist doch das, was wir wollen. Auf ganz vielen Ebenen, auch im Nachtleben und Abendleben, da entsteht ja auch noch ganz viel drumherum. Ich glaube aber, Walhalla ist so ein bisschen Schlussstein in dieser ganzen, in diesem Torbogen, nenne ich es mal, um ein Bild zu bleiben. Und deswegen ist dann die Frage, wie viel, sagen wir mal, publikumsgängiges, wie viel kommerzielles und wie viel Nische, für wie viel ist da Raum? Also ich hatte das in einem anderen Zusammenhang gesagt, seht's mir nach, wenn da einmal pro Woche der Freundeskreis der SPD einen sozialistischen Liederabend macht, ist das ein bisschen wenig. So, das muss man einfach mitdenken. Und das ist ein Aushandelsprozess zwischen diesen drei Aspekten, das ist so ein Dreieck, finde ich, und der hat ganz viel Potenzial für ganz vieles, aber der hat auch ganz, ganz viel Konfliktpotenzial. Und deswegen ist die Frage dann der Trägerschaft eine sehr spannende. Finde ich schön, dass das erste Mal so reingeworfen wird in den Diskurs. Das ist ein schönes Bild und eine schöne Installation. Aber beim Aufsetzen hat man auch gemerkt, das kann ganz schön instabil sein. Und deswegen wird das, glaube ich, noch eine der großen Herausforderungen, worüber wir uns im Detail, glaube ich, noch gar nicht so viele Gedanken bisher gemacht haben. Insofern danke für den Impuls zumindest an der Stelle schon mal. Inhaltlich: ein Angebot für Kinder und Jugendliche wird definitiv aus meiner Sicht dabei sein müssen, wenn man nur so den Vormittag vollkriegt. Ja, das Haus soll ja bespielt werden und zwar möglichst durchgehend. Ansonsten, ich persönlich finde immer, alles, was im 20er-Jahres-Setting passt, passt da sehr gut rein. Ob Burlesque noch in ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auch das ist eine schöne Anmerkung. Aber auch ein Wettbewerb der Wiesbadener Chöre, die gehen nämlich auch gerne mal unter in der Stadt und es sind ganz, ganz viele Menschen, die dort ehrenamtlich aktiv sind. Bitte mitdenken. Ängste, Konkurrenz um Zuschüsse ist das eine. Da kann die Stadt das ein oder andere sagen und zusichern, das sicher. Aber es gibt ja noch eine Konkurrenz um Besucherinnen und Besucher. Und die Ängste, also es gibt nur einen Freitag in der Woche, es gibt nur einen Samstag in der Woche. Und da gibt es einfach Ängste, die kann man, glaube ich, nicht ganz nehmen. Die werden auch bleiben. Aber der Gedanke, dass der Kundenkreis größer werden könnte, wenn man ein größeres Angebot schafft, den Gedanken möchte ich bitte auch mit drin haben. Danke.
Ja, vielen Dank für diese 40er Keynote, Hendrik Schmehl.
Hallo, mein Name ist Arik Mulhi, ich bin Teil von Walhalla im Exil
und mache schon ganz schön lange irgendwie crazy Sachen von Punkband bis und so weiter in Wiesbaden. Und es war immer etwas schwer. Und ich kann euch alle verstehen, es war immer so ein, man musste sich immer gut selbst organisieren. Und aus solchen Kreisen ist zum Beispiel das Tropentango-Festival entstanden und sowas. Und was ich dabei gelernt habe, habe ich jetzt auch nochmal im letzten Studium verfestigen können. Da habe ich Sozialraumorganisation studiert. Und da gibt es zum Beispiel einen kleinen Unterschied, den zum Beispiel Henri Lefebvre macht, zwischen dem Raum der Repräsentation und die Repräsentation der Räume. Was wir immer machen, wenn wir Dinge auf Abgriff präsentieren wollen, ist es einfach, man denkt nicht mit, was sind die Vorbedingungen, damit eine Sache überhaupt sein kann. Und ganz oft ist das so, dass wir das nicht mitdenken. Was sind die Vorbedingungen, damit Dinge stark sind, damit Dinge überhaupt Platz haben? Das sind Schutzräume, da gibt es Methoden zu. Da gibt es sogar eine Hochschule mit dem Michael May, der genau das, Sozialraumentwicklung und Sozialraumorganisation in Wiesbaden den Menschen beibringt. Und finde ich es immer spannend, dass solche Koryphäen hier eigentlich unterrichten und wir das immer noch nicht mitdenken. Also das Walhalla im Exil ist für mich so ein Ort, das Tropentango ist so ein Ort, der erstmal Nischenräume schafft und die Leute zu stabilisieren und der erstmal solche Möglichkeiten gibt. Also, dass nicht gleich abgegriffen wird, die Repräsentation von denen, die schon da sind, sondern ne, man irgendwie erstmal daran arbeitet. Das wollte ich sagen. Genau. Und dann wollte ich um Vorsicht bitten. Ich bin, ich glaube, 4 Tage hat es mich dahin geworfen, als bei dem letzten Dialog gesagt worden ist, es ist nicht Bürgerdialog zum Thema Walhalla, es sei nicht die Aufgabe der Kultur, die Zukunft zu gestalten, das wurde gesagt. Sie wurde eingeladen als Vertreterin der freien Szene, ist aber beim Staatstheater. Die freie Szene zum Großteil saß im Publikum. Und diese Veranstaltung wurde beendet, Herr Mende, mit dem Zitat von Helmut Schmidt. Das hat mir sehr wehgetan. Wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Und das finde ich ganz schwierig für genau diese diffizilen und fragilen Räume. Kultur hat schon immer diese hat schon immer die Aufgabe, Dinge zum Ausdruck zu bringen. Es sind ja nicht wir, die uns darstellen wollen. Das ist ja nochmal die Sache, sondern es bringt Dinge zur Sprache. Beim Theater, das ist eine pädagogische Angelegenheit. Man sieht in dem Theater Dinge manchmal und erinnert sich erst, oh Gott, das ist ja auch ein Thema für mich. Oh Gott, ja. Und sieht, wie andere das lösen oder wie andere Menschen etwas zur Sprache bringen. Und darum wird Kultur immer die Zukunft gestalten. Dankeschön.
Wir wissen ja seit 25 Sonntagvormittagen, wer Visionen hat, soll ins Walhalla ins Exil oder ins Walhalla gehen. Okay.
Genau, also ich bin Ole Böhe, ich studiere Architektur in Wiesbaden und ich war am Freitag im Labor und wurde einfach mal darauf angesprochen, dass das Ganze hier abgehen soll. Und wir hatten uns irgendwie direkt daran begeistert, dass das irgendwie so eine tolle Aufgabe ist, die auch ganz fachbereichübergreifend auch an den Hochschulen funktionieren könnte und so alle Sachen mit sozialen Aspekten und aber auch Architektur und Innenarchitektur finde ich so irgendwie ganz relevant, dass da die Studenten auch mit einbezogen werden. Ich bin auch aufgeregt. Genau, weil das ist auch unsere Stadt und Projekte, die in der eigenen Stadt passieren, die bewegen einen einfach mehr und dann passiert es, dann wäre es vielleicht auch einfach eine Möglichkeit, da anzuknüpfen und in Science-Wahlfächer überzugehen und das sind irgendwie einfach Themen, die jungen Leute aus dem Studium auch bewegen können und dieser Diskurs zwischen Architekten und normalen Menschen ist schwierig. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht wichtig ist, also zwischen den, Sie wissen ja schon, auf jeden Fall vielleicht, dass es halt auch diese Schnittstelle funktioniert zwischen dem Raumprogramm, das wir den Architekturbüro dann geben, genau. Ja, und sehr tolles Projekt.
Dankeschön.
Ey, es kam schon so viel neuer Input, dass bei mir andere Sachen rattern, deswegen gehe ich an Joey weiter.
Ja, ich wollte direkt dazu noch was sagen. Und zwar, ich glaube, es ist auch super wichtig, dass die jungen Menschen hier in der Stadt sich auch mit beteiligen können an dem, was hier passiert. Und auch, dass da Interesse geweckt wird. Also ich glaube, viele Leute kommen auf eigene Ideen und suchen dann Räume oder Leute oder irgendwelche Gruppen, mit denen sie das zusammen umsetzen können. Andere Leute haben aber auch gar keine Ideen und brauchen erstmal Inspiration oder sowas. Und ich sehe ganz, ganz viele Jugendliche, unter anderem mich selber auch, mit 17 hier weggehen und auf nach Leipzig, Berlin, nach so. Und es ist cool, weißt du, es ist schön da, das ist auch eine super Inspiration, da irgendwie mal Zeit zu verbringen. Aber wenn alle Leute, die irgendwie junge Kultur schaffen, nach Leipzig und Berlin gehen, wer macht's dann hier?
Ich würde gerne an einer Stelle nochmal den Diskurs aufgreifen, weil ich merke, da hat sich was festgesetzt. Und zwar diese Veranstaltung, die wir gemacht haben zum Thema Innenstadtentwicklung. Wir haben eine Veranstaltung gemacht zum Thema, was ist gut für die Innenstadtentwicklung. Wir haben keine Veranstaltung zum Walhalla damals gemacht. Und das war eine Veranstaltung mit drei Themen und davon war ein exemplarisches Thema. Was kann ein Kulturort dazu beitragen, um die Innenstadtentwicklung voranzutreiben? Die Debatte, was da drin passiert, die führen wir an solchen Orten wie hier. Das war nicht damals der Zweck der Veranstaltung. Weil ich merke, da hat sich was festgesetzt. Und jetzt sagen alle, wir wollen weg von dem Konkurrenzdenken. Aber dann sitzt da eine Vertreterin des Kulturbeirates auf dem Podium, macht sich stark für das Walhalla, hat aber die Schriftzug Staatstheater auf der Stirn stehen und schon wird sie in eine Schublade gesteckt. Wenn wir kein Konkurrenzdenken wollen, nee, doch, wenn wir kein Konkurrenzdenken wollen, ich stelle sie jetzt einfach mal als Frage mit. Reflexion über sich selbst ist doch okay. Ja, werden wir den Leuten gerecht, wenn wir in dieser Art und Weise mit ihnen umgehen. Aber die ist heute nicht da. Ich fand es nur einfach fair, ein Stück weit was dazu zu sagen. Ja, der Satz, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, den habe ich wahrscheinlich selbst gesagt. Aber ich habe ihn eingeordnet. Ich habe gesagt, das ist nicht das Motto. Weil das sage ich immer, wenn ich dir mit, das ist halt ein schönes Bonbon und ein Bonbon gehört eben zu so einer Veranstaltung auch dazu. Aber ich habe nicht es mir zu eigen gemacht, im Gegenteil. Nur ich sage auch, es muss nicht die Vision des Oberbürgermeisters sein, sondern es sind Visionen, die an einem Ort entstehen wie hier. Darum geht es mir. Ich finde es vermessen, wenn irgendjemand kommt und sagt, meine Vision ist die ultimative Vision, das ist die Vision, die umgesetzt werden soll. Das war nie mein Anspruch und deswegen habe ich diesen Satz an der Stelle vielleicht gebraucht. Aber das ist eben auch Teil des Diskurs. Verstehen, missverstehen, darüber reflektieren. Aber ich glaube, wir versuchen genau das, und das versuche ich wirklich seit anderthalb Jahren, mit allergrößter Intensität, mit allen Kulturschaffenden. Und ich finde es echt gut, dass wir endlich das Forum auch haben, dass die freie Szene sich in dieser Stadt so artikuliert zum Thema Walhalla. Weil das, glaube ich, ist ein Punkt gewesen, der uns bis auf das Papier von Sigrid Götz an der Stelle bislang gefehlt hat. Und das ist mir wichtig, dass wir dazu heute endlich kommen.
Ja, danke sehr. Darf Laura jetzt, bevor sie es wieder vergisst?
Okay, dann mach ich, wie es ist. Also, im Kunstleistungskurs an der Dilthey-Schule, weil es in der Leibniz nicht genug Kunstinteressierte gab, aber kein Problem, habe ich ein Referat gehalten über den Kölner Dom. Da habe ich etwas gelernt. Man braucht ein Fundament. Aber ich glaube, mit dem Fundament will ich vor allem eines sagen. Jedes Haus mit einem guten Fundament hält länger als ein Tiny House. Wir sind aber Generation Tiny House. Alle wollen schnell und weiß und schön und sauber. Und das führt halt dazu, dass man dann halt so Sachen wie das Fundament vergisst. Und das Fundament ist genau nicht zu denken, wir brauchen Veranstaltungen, wo mindestens 500 Leute reinkommen, Joey. Wie machst denn du das, 500 Leute zu deinem Besser-Samstag-Event zu bekommen? Und ich glaube, wenn man halt sich nicht einbildet, zu schnell One-Hit-Wonder-mäßig reinhauen zu wollen, sondern es langsam macht mit kleinen Schritten, passiert Folgendes. Wie zum Beispiel am Labor. Sobald die Tür auf ist und ich da irgendwas mache, kommen da Leute und dann hocken die sich raus und haben Bier in der Hand. Auf einmal unterhalten die sich, auf einmal entwickeln die was, auf einmal sitzen die und es floriert. Wenn die Türen zubleiben, dann, gestern hatte ich Hundescheiße vor der Tür, das war dann doof, ne? Aber wenn dann jemand ist, der sich verantwortlich fühlt, dann macht er das weg. Und so funktioniert ja auch eine Gesellschaft schlichtweg, gell? Und ich glaube, wenn man uns gar nicht so die Angst macht mit, ihr müsst 500 Leute dann da auch reinkriegen, das wird irgendwann wieder so sein, voll easy. Aber von Anfang an, das demotiviert ganz schön, glaube ich, weil hätte ich mir von Anfang an vorgenommen, zu meinen Ausstellungen müssen 200 Leute kommen, dann wäre ich ziemlich depressiv mit 25. Aber weil ich mir von Anfang an halt nicht einbilde, so schnell sein zu müssen, klappt eigentlich alles ganz gut.
Ich wollte noch mal was zu diesem Konkurrenzdenken sagen. Ich glaube nämlich, das war jetzt nicht nur auf dieser Diskussion oder so ein bisschen Thema. Für mich zieht sich das ein bisschen hier durch die Stadt und durch die Kulturszene. Ich erlebe zum Beispiel von der Krea, wenn sie irgendwie Veranstaltungen mit uns macht, dass sie Angst haben, dass die Veranstaltungen vom Schlachthof abgegriffen werden. Ich erlebe vom X-Ground-Festival, dass sie Angst haben, dass das Walhalla, wenn es eröffnet wird, dass sie irgendwie Räume verlieren. Also das war jetzt nicht nur die Frau Johansen. Auch diese Diskussion ging übrigens auf Instagram weiter. Für alle, die es interessiert, das ist auch nochmal ein recht, also fand ich sehr, sehr interessant und irgendwie sinnbildlich. Genau, ich wollte eigentlich einfach nur sagen, wir so auch jetzt im Rahmen von Kulturalarm und sowas, wir sehen das alles und merken so, da gibt's irgendwie Ängste, aber wir haben auch überhaupt gar keinen Bock, irgendwelchen älteren Vereinen, die hier schon super Arbeit geleistet haben, die Butter vom Brot zu nehmen, sondern wir wollen wirklich mit allen zusammenarbeiten und auch die Sorgen von allen irgendwie hören. Also wer auch Lust hat, sich da mit uns auseinanderzusetzen, wir werden auf jeden Fall auch unsere Pforten schnellstmöglich öffnen und das irgendwie heraustragen an die Leute, damit genau da niemand irgendwie unter den Tisch fällt oder sich auf die Füße getreten fühlt.
Ich wollte sowohl quasi zu Ihnen als auch zu Joel ansetzen, weil ich glaube, das sind zwei Debatten, die da schnell zusammenführen. Also ich habe das auch erlebt, dass ein Großteil meines Umfeldes nach dem Abitur die Stadt verlassen hat als aus Alternativlosigkeit. Ich selbst mache aber seit 14 bis 16 Jahren Kulturarbeit hier in dieser Stadt für genau diese Menschen immer wieder. Und mir wird gesagt, dass die Leute, wenn die Veranstaltung nicht wären, in andere Städte gehen. Das heißt, wir reden gar nicht über Konkurrenz unbedingt, sondern wir reden darüber, neue Angebote zu schaffen. Und es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass die Kulturlandschaft Wiesbadens alle Menschen repräsentiert, allen Menschen Zugänge ermöglicht und vor allem es schafft, neue Personengruppen, die jetzt hier auch wieder nicht anwesend sind, in ihre Reihen zu lassen. So. Und dann müssen wir natürlich experimentieren. Wir müssen auf die Schnauze fallen und manchmal kommen vielleicht auch nur zwei Leute. So. Aber das ist Teil des Prozesses und das müssen wir wagen, glaube ich.
Ey, voll, und ich will auch überhaupt gar nicht zu den Leuten gehören, die sagen, ey, hier in Wiesbaden geht nichts. Weil hier geht ziemlich viel und wenn man Bock hat, irgendwie was zu machen, dann hat man hier auch die Möglichkeit dazu.
Weil ich wollte mich mal gerade auf Verborgenes Wiesbaden beziehen, die übrigens einen sehr schönen 3D-Rundgang dadurch gemacht haben. Sehr empfehlenswert dazu. Ich habe mir jetzt gerade eben nochmal auf der Internetseite von ihr angeguckt. Das Haus befindet sich seit 2007 in der Hand der Stadt. Seit 2017 ist es verlassen. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, wir diskutieren hier, was für eine Nutzung da reinkommt. Es ist eigentlich egal, was für eine Nutzung hinkommt. Wir haben hier ein Prunkstück. Es wird als Kulturhochburg bezeichnet. Wenn wir diese Burg jetzt nicht bald sanieren, wird die in 5 bis 10 Jahren zu einer Ruine werden, was wir nicht wollen. Und es muss jetzt einfach gemacht werden. Das Konzept da hinten dran, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wir müssen anfangen mit der Sanierung. Sonst haben wir bald leider eine Ruine da stehen und ich hoffe, dass es nicht da ist. Ich weiß, ich war mit in dem Beirat drin als sachkundiger Bürger für Volt. Wir wollen es jetzt auch angehen. Nur ich sehe jetzt hier gerade, die Diskussion dreht sich eher darum, wie wir es machen, sondern es muss jetzt erstmal dahin gehen, dass wir jetzt anfangen, was zu machen.
Ja, dazu ist vielleicht zu sagen, dass das angefangen wird, ist ja jetzt eigentlich Konsens und es stellt sich natürlich für viele die Frage, was wird gemacht.
Ja, also vielen Dank für den Beitrag eben, weil er genau das beschreibt, was eigentlich notwendig ist. Nur so konsensual, wie es jetzt hier quasi angenommen wird, habe ich das in den vergangenen Jahren nicht wahrgenommen. Sondern die Debatte war vielmehr, wir müssen uns erst über den Inhalt verständigen und dann folgt die Baulichkeit. Aber die Baulichkeit macht natürlich Vorgaben über das, was innen drin passieren kann, weil das Gebäude ist ja nun mal da. Da kann man zwar einige Dinge, weiß gar nicht, ob es anders, kann man natürlich einige Dinge dran anpassen, keine Frage. Aber es limitiert natürlich schon auch. Es ist nicht die grüne Wiese, auf der wir neu bauen. Das muss einfach klar sein. Und es ist in den Jahren des Leerstandes, auch verursacht durch das Thema Brandschutz, als es dann aktuell nochmal detaillierter wurde bei dem Thema, steht es leer und seitdem wird es in einer noch größeren Geschwindigkeit nicht besser. Insofern danke für den Druck nochmal, dass wir uns endlich damit beschäftigen, es auch umzusetzen. Vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was Sie gerade eben gesagt haben, das ist richtig, das kann sich auch erarbeiten. Die Frage ist der Ort dafür der richtige? Das kann ja ein Diskurs sein. Ich will ja nur eine Gegenposition aufmachen, einfach auch aus Prinzip, um den Diskurs zu beleben. Die Frage, weil bisher war natürlich schon die Debatten, die wir über Walhalla führen, seit einigen Jahren ja auch, immer auch eine schnelle Belebung für die Innenstadt. Und wenn man diese Anforderungen zu dem Gebäude hat, hat das Folgen für das, was da drin passiert. Nur so ist die Kette dann halt. Ja? Also Räume für Experimentieren, für Ausprobieren, für Wachsen, immer, gerne, wichtig. So, und das Letzte, nochmal zu dem Thema Konkurrenz. Ich war an dem Abend nicht dabei, als ihr über die Innenstadt gesprochen hattet. Ich kann aber verstehen, ich versuche es so diplomatisch wie möglich zu formulieren, dass es natürlich, wenn man über Bedarfe von anderen spricht, wenn man das aus einer Position heraus tut, eines gesicherten Hauses und einer gesicherten ökonomischen Grundlage, dass man das schnell missverstehen kann. Das kann ich schon verstehen.
Als kleinen Einwurf vielleicht zwischendrin, wenn wir über das Was sprechen, auch nochmal die Erinnerung, es
gab oder gibt eigentlich schon auch ein ziemlich ausgearbeitetes Konzept von der Gruppe Valhalla Studios, die heute hier sind, wo auch oft gesagt wird, die wollen nicht mehr, die haben kein Interesse, aber vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen, zu fragen, ob ihr nur noch interessiert seid, also mit welchen Gedanken ihr die Problematik, die Thematik verfolgt.
Ja, erstmal schönen guten Tag. Michael Müller ist mein Name, der Initiator von den Valhalla Studios. Ich bin erstmal sehr gerührt und auch begeistert, dass die Tochter von der Sigrid hier sitzt, weil wir sind damals aktiv geworden für Sigrid, weil wir der Meinung waren, dass ein Systemunterhaltungsunternehmen nicht dafür eingesetzt werden kann, um Sigrid rauszuschmeißen. Es war ja klar, dass sie dann das Valhalla verlassen müssen, wenn das gemacht wird. Und auch nicht wieder zurückkehrt. Das war eine klare Aussage auch von GOP. Und ich bin ganz dankbar, dass wir jetzt hier Valhalla Studios 2.0 haben, sozusagen mit euch. Ihr seid die nächste Runde, die jetzt eingesetzt wurde. Genau genommen sind die Wünsche, die ihr habt, die Wünsche, die wir auch hatten. Und wenn man unser Konzept von damals liest, dann kann man da auch viel rauslesen. Ich habe mit Frau Remy auch vor kurzem telefoniert. Ihr könnt uns alle gerne fragen, wir haben eine große Expertise, wir haben viele Tausende von Euro auch da reingesteckt in die ganze Geschichte, wir haben eine Website gebaut für die ganze Angelegenheit. Mit uns hat noch niemand von der Politik gesprochen. Also nach der Präsentation damals im Schlachthof vor 400 Leuten, wo der damalige Oberbürgermeister gesagt hat, Cora Publico, das Konzept muss umgesetzt werden, wenn es irgendwie geht. Es wäre irgendwie gegangen, aber seitdem... Ein Satz vom Herrn Gehrig seinerzeit hat mit uns niemand mehr gesprochen. Also wer mit uns sprechen will, kann das gerne jederzeit tun.
Dankeschön.
Ja, ich bin der Gerhard Schulz. Ich bin heute in Sachen Schlachthof ab und zu mal angesprochen worden und ich finde das gut. Und ich merke daran irgendwie auch, wie die Zeit vergeht. Ja, und als wir angefangen haben, waren wir keine Institution. Und jeder, der lange bleibt in einer Stadt wie dieser, ja, und auch das Valhalla, wird zu einer Institution werden. Es ist ja jetzt schon fast, ja, aber es wird nicht betrieben. Egal wie es betrieben wird, und wenn es lange betrieben wird, wird es irgendwann eine Institution. Und dann wird es möglicherweise auch in 30 oder in 20 Jahren so angesprochen wie der Schlachthof heute. Das sollte euch vielleicht auch ein bisschen zu denken geben in diesem Sinne, auch wenn man gerade dann, wenn man darüber redet, was ist denn Konkurrenz? Und Konkurrenz wird auftreten. Es wird gar nicht anders gehen. Jeder, der in dieser Stadt irgendwie sagt, dass Geld für das Valhalla kein Problem in der Zukunft sein wird, spricht ins Ungewisse. Ja, wir sagen auf der einen Seite, dass wir kein Konzept irgendwie haben wollen, das man in 30 Jahren noch aufrechterhalten kann. Genauso wenig kann man heute eine Zusage machen, dass das Valhalla die Kosten irgendwann in 30 Jahren, in 15 Jahren überhaupt in diesem Haushalt noch darstellbar ist. Das ist ein riesengroßes Problem und wie man das löst, weiß ich nicht. Ja, und ich glaube, dass die Debatte aufgemacht wird, sollte für meine Begriffe noch ein bisschen größer gemacht werden, weil wenn ich mich in dem Raum hier umgucke, es fehlen Teile der Gesellschaft, der Wiesbadener Gesellschaft, die sind nicht da. Und es ist nicht nur ein Teil der Gesellschaft, sondern es sind mehrere Teile. Das sollte mir auch, oder gibt mir ein bisschen zu denken. Und ich kann jedem und jeder, der sich mit dem Valhalla auseinandersetzt, wirklich nur eine glückliche Hand wünschen. Und an einem Tag, irgendwie, wo es ums Best-Case-Szenario geht, fällt es mir ehrlich gesagt nicht ganz einfach irgendwie über diese Frage zu stellen, aber das habe ich an anderer Stelle auch schon klar gemacht. Also was ich einfach merke ist, dass mit dem Valhalla nicht nur ein Problem oder eine Problematik oder eine Fragestellung angesprochen wird in dieser Stadt. Es geht um Kultur, es geht um Zusammenhalt, es geht um Kaufkraft, es geht um Zuschüsse, es geht um gemeinsame Verwaltung, Visionen, Vorstellungen und Überlegungen. Und das ist ganz schön viel für so ein Gebäude. Und da habe ich die Architektur gar nicht angesprochen. Und auch nicht, wie man soziale Räume irgendwie bearbeitet und miteinander irgendwie auch verwalten kann. Ich kann euch wirklich nur auf eurem Weg viel, viel Glück wünschen. Und was ich mir für mich noch wünsche, ist, dass wir auch die Anstrengungen der Vergangenheit, und es ist vorhin irgendwo mal aufgetaucht worden, mit den Zuständen der Gegenwart in die Optionen der Zukunft miteinander verbindet und auch nicht versucht voneinander zu trennen, weil das schafft Konkurrenz und das wäre nicht wirklich in eurem Sinne, so wie ich euch verstanden habe. Alles Gute. Ich bleibe kritisch, ich bleibe aber dabei.
Dankeschön.
Ja, ich würde gerne dazu direkt was sagen. Vielen Dank auf jeden Fall für auch die Motivation. Ich glaube, wir zum Beispiel, gerade der Schlachthof ist ein super Beispiel für auch eben einen Raum, wo nicht alle Gesellschaftsschichten von Wiesbaden von Anfang an dabei waren und auch Bock drauf hatten. Ich bin hier in Wiesbaden aufgewachsen, war am Moosbacher Berg auf der Schule und war auch irgendwie teilweise mit Gutenberg-Schülern und Helene Lange-Schülern irgendwie befreundet. Die hatte man schon immer gekriegt. Bei der Gutenberg und beim Moosbacher Berg war es so, wenn ich den Leuten gesagt habe, ich gehe am Wochenende in den Schlachthof, haben die gesagt, also meine Eltern lassen mich da nicht aufs Gelände. Und ich sag mal so, ich bin aus sehr, sehr gutem Grund. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo ganz Wiesbaden in den Schlachthof geht. Auch die Eltern von den damaligen Mitschülern von mir gehen jetzt in den Schlachthof und schauen sich da politische Veranstaltungen an oder Mainstream-Bands, aber auch Nischenprogramm. Und da muss man halt auch sagen, dass es halt einfach eine unglaubliche Leistung war von euch, sich da durchzukämpfen, auch mit einer Halle, die jetzt nicht für den Kulturbetrieb quasi gebaut wurde, sondern die war da, ihr habt euch da irgendwie was gemacht, dann nach Jahren habt ihr ein neues Gebäude da hingebaut bekommen, auch zu dem Punkt, Umbau, da konnte auch keiner sagen, ob sich das am Ende lohnt, sind vielleicht auch ein paar Sachen schiefgegangen, die man dann am Ende korrigiert hat, wieder über den Zeitraum, weil klar, so man kann viele Sachen planen, aber perfekt wird am Ende eigentlich, also werden die meisten Sachen nicht und man muss dann irgendwie flexibel bleiben. Und ich glaube, wenn man im Walhalla so ein Projekt macht, dann ist man auf jeden Fall auf die Erfahrung und auf die Unterstützung von den Vereinen, die hier seit 30 Jahren auch mit und gegen die Stadt und die Bürger kämpfen und mit den Bürgern, aber auch teilweise gegen die Bürger. Ich meine, man hat immer noch Probleme mit bestimmten Leuten, die halt irgendwie keinen Bock haben auf Open-Air-Veranstaltungen, auf dem Schlachthofgelände und alles Mögliche. Also so diesen Kampf, da sind wir natürlich auf Unterstützung, auch gerade von den Vereinen, die hier seit Jahren Kultur machen, angewiesen. Und auch auf die, auf das Wissen und das Know-how.
Ja, ich wollte da auch nochmal, es gibt ja Vorbilder auch, es gibt ja andere Städte, die auch ähnlich große Sachen haben, also in Berlin ist das Haus der Kulturen der Welt, finde ich eigentlich auch ein sehr inspirierender Ort, um sich daran zu orientieren und eben dieses einfach machen, also wenn meine Mutter, die ist ja einfach über Nacht da rein und hat einfach angefangen und hat es ja trotzdem 20 Jahre nicht das ganz den ganz großen Saal, aber auch doch recht große Plätze besetzt und das ist wichtig, dass man einfach auch beginnt und wirklich macht. Also das und eben die Chance nutzt, Ideen, Festivals zu organisieren, die dann auch im größeren Sinne und Format stattfinden können dort, ja.
Also ich würde jetzt gerne auch nochmal einen Aspekt aufmachen, dass weiter über das Walhalla hinausgeht und zwar, dass Wiesbaden eigentlich ein Riesenpotenzial hat. Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, die so gut erhalten ist und die so viel Potenzial und so viel wirklich Schönheit bietet. Und wenn man da, und das geht dann jetzt in die stadtbildnerische Konzepte hinein, wenn man da mal ein bisschen weiter, Stichwort Parksituation und Autosituation. Also diese Stadt wäre ein wunderbarer Ort, wenn die Autos weg wären. Dann könnten Läden entstehen, also das wäre auch touristisch für Wiesbaden ein Pfund. Also kein Mensch kennt Wiesbaden, jeder kennt Frankfurt. Und aber ich meine, das ist ja noch ein ganz anderes Potenzial, die Architektur in Wiesbaden, wo das Walhalla ja auch ein Aspekt davon ist. Wir müssen in Zeiten von CO2-Überbelastung müssen wir einfach endlich mal wirklich rangehen und die Sachen ändern. Und es gibt so viele Beispiele von wunderbaren Städten in Frankreich oder sonst wo, wo kein Verkehr ist. Und jetzt die Innenstadt, die verkommt ja total. Ich meine, das ist der Politik vollkommen bewusst und bekannt und das ist ja auch alles nichts Neues. Aber wir brauchen die Bürger und Bürgerinnen dahinter. Und da muss halt einfach Vorschub geleistet werden, indem man tatsächlich auch restriktiv mit den Geschichten teilweise umgehen sollte und muss, damit nicht immer alles erfüllt wird, was gängig ist und was Plan ist, sondern damit man innovativ mit den Geschichten umgehen kann. Und da möchte ich einfach nochmal einen Appell losgeworden sein. So.
Vielen Dank. Aber direkt ein Thema für den nächsten Frühschoppen.
Dorothee Riemeier hat sich gemeldet.
Ja, hallo. Ja, also ich komme gerade aus Trier und haben dann noch einen Kultursommer eröffnet. Deswegen Entschuldigung, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich kann nur sagen, wenn ich gefragt werde und ich komme aus Wiesbaden, dann gehen überall, also das ist überhaupt nicht so, dass Wiesbaden nicht bekannt ist und alle Leute Frankfurt kennen. Ganz im Gegenteil, von Wiesbaden wird schon sehr oft geschwärmt.
Noch mehr schwärmen.
Und das Thema Verkehr raus aus der Innenstadt wird ja auch bearbeitet. Aber alle wissen wir, dass das Thema auch sehr konflikthaft hier bearbeitet wird. Aber das führt mich zu diesem Punkt mit den Konflikten und mit dem Wettbewerb. Ehrlich gesagt, ich finde das nicht schlimm. Das gibt es. Ich finde, wir sollten nur offen auch darüber diskutieren. Wir müssen einfach darüber reden. Es gibt unterschiedliche Interessen und müssen eben darüber im Dialog bleiben. Was mich total freut, ist, ich spüre hier irgendwie so viel Energie und so viel Motivation. Und selbst wenn das jetzt noch nicht das fertige Konzept ist, was man in die und in die Schublade schieben kann, würde ich mir einfach wünschen, dass das auch weiter fortgesetzt wird. Klar, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, diese großen Räume im Walhalla so zu bespielen, dass sie möglichst dann wirtschaftlich für das Invest, was die Stadt ja, sage ich mal, mehr oder weniger entschieden hat, dass das kommt. Also das nochmal in Richtung, auch nochmal, weil vorhin gesagt wurde, ja, jetzt endlich muss es aber auch mal losgehen. Es ist ja losgegangen. Und aber ich glaube, es muss eben auch eine Offenheit noch bleiben, weil es gibt vielleicht Ideen, die sind auch noch gar nicht geboren. Und dafür muss man sich schon auch nochmal neben den Planungen, die da sind, denen muss man auch Zeit und Raum geben. Und darum würde ich mir wünschen, dass das so in dieser Form auch noch weiter fortgesetzt wird. Danke.
Vielen Dank. Dann hat sich der Michael Eibes noch gemeldet.
Ich würde jetzt mal ganz konkret wissen wollen, was ihr euch vorgenommen habt. Außer der Lauer habe ich jetzt nicht gehört, was ihr mal für die nächste Zeit so plant, konkret. Es wird ja hier immer über die Form geredet, aber wenig über Inhalt. Ich finde auch zum Beispiel, Gerd hat einen guten Gedanken geäußert, man muss auch mal das, was in der Vergangenheit passiert ist, sich damit beschäftigen und das vielleicht weiter ausbauen und nicht immer wieder neue Kriegsschauplätze eröffnen. Also das fehlt mir ja auch so ein bisschen. Denn da ist schon sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ja, ich bin da auch einer der Akteure. Ob das die Frau Goldmann kann sich vielleicht daran erinnern an Akzente. Da haben wir eine Veranstaltungsreihe gemacht über zum Thema zeitgenössische Musik. Da haben wir auch keinen Raum gehabt. Wir sind durch die ganze Stadt gejagt worden. Ja, wir haben es trotzdem gemacht und wir haben an den Wochenenden selbst die Schweinekisten geschleppt mit den Stativen und haben gute Leute hierher gebracht. Und so ging das jetzt so in den letzten Jahren immer weiter. Accessible Areas, Design Walk, das ist genau das gleiche Thema. Da gibt es auch Konkurrenzgedanken. Warum sollen wir da mitmachen? Und es ist eben immer viel Arbeit, die Leute an den Tisch zu holen und sie unter eine Fahne zu bringen. Und ich kann jetzt noch ein paar andere Sachen aufführen, aber wichtig ist eigentlich das Machen. Und das stört mich so ein bisschen, dass ich habe hier viel Kritik gehört. Ja, also wir stehen ja schon einige Zeit an der Klagemauer, aber ich sehe hier noch nicht, was passiert jetzt eigentlich da. Was habt ihr für Ideen, wie man das gestalten kann oder wie man Dinge weiterführen kann?
Erstens, glaube ich, kann diese Veranstaltung jetzt nicht herhalten, um wie gesagt, einleitend hatte ich ja schon mal gesagt, ich kenne hier die Hälfte von den Leuten, kenne ich vielleicht, die andere Hälfte kenne ich gar nicht. Was ist überhaupt die freie Szene? Und dann müssten wir uns ja als freie Szene auch überhaupt erstmal committen. Und dann gibt es sowieso schon x Konzepte auch aus der freien Szene. Das Problem ist vielleicht, dass jeder darauf wartet, dass er gefragt wird. Und es gibt keinen zentralen Punkt, wo man sagt, hier, lasst uns zusammenkommen und lasst uns miteinander reden und lasst uns miteinander entwickeln. Im Moment, also ein Ort, und das möchte ich jetzt auch, da wurde ich letztendlich auch wieder für das Walhalla begeistert, ist der Kulturbeirat, der sich wirklich das Walhalla richtig auf die Fahnen geschrieben hat, die Veranstaltungen gemacht haben, Workshops und so weiter, um da auch weiter Konzepte zu entwickeln. Also auch da gibt es, die gibt es auch. Da war ich teilweise mit beteiligt und die gibt es, die sind da. Und aber ich bin jetzt persönlich so weit aus dieser Sache raus, dass ich das nicht mehr genau weiß, was wir da beschlossen haben oder was wir da zusammengetragen haben.
Ja, also vielleicht einfach Einwurf kurz von mir. Also ich verstehe die Frage tatsächlich nur bedingt, weil ich, seit ich 15 bin, tagtäglich DIY selbst organisiert Kultur mache, genauso Scheinwerfer durch die Stadt schleppe und Orte besetze, genauso wie alle anderen, die ich hier auf dem Podium auch kenne, aber darum ging es ja heute gar nicht. Es geht ja nicht um konkret irgendwas, Visionen in eine Einschränkung zu machen, sondern im Gegenteil, mir ging es darum, eben nichts auszuschließen, sondern einen offenen Raum zu öffnen, wo wir alle unseren Platz haben und vielleicht auch Sie. Aber wenn Sie jetzt wissen wollen, was unsere Vita ist, dann dauert das wahrscheinlich etwas länger als 5 Minuten.
Sorry, Joey, ich glaube, das ist voll das Problem auch, weil wir ganz viel ganz offen halten wollen, um gar keinem auf den Schlips zu treten und Führung übernehmen. Ist in Deutschland eh ein schweres Ding, habe ich jetzt in letzter Zeit festgestellt. Wer wirklich was sagen will, ist ein Nazi. Und ich erlebe das als Frau relativ häufig, dass ich irgendwas sagen will und es ist erstmal ein Problem, weil ich mich vor eine Gruppe stelle und glaube, eine bessere Meinung zu haben oder so. Und das kommt bei manchen auch jungen Leuten halt nicht gut an. Damit muss ich gerade umgehen, ganz viel. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern ganz viele junge Leute müssen damit gerade umgehen, dass sie eigentlich mit Ideen ständig versuchen anzudocken. Aber es gibt dann Probleme wie den Brandschutz natürlich, andere Belange und so weiter. Und dann die Ablenkung durch Smartphone zum Beispiel. Ach egal, ich rede einfach weiter. Und ich glaube, das ist dann ja manchmal halt schwierig. Und ich glaube, in Wiesbaden haben wir halt auch so ein Phänomen, nämlich haben die Jungen Angst vor den Alten und die Alten haben auch Angst vor den Jungen so ein bisschen. Ich weiß gar nicht so genau, warum, aber ich arbeite im Caligari zum Beispiel. Das ist einfach auch sehr überschaubar, wie viele Menschen unter 30 da das Kinoangebot genießen, und das hat natürlich mit Netflix und so weiter zu tun, aber ich sag euch mal was, ihr habt voll selber die Wahl, was ihr konsumiert. Ihr habt selber die Wahl, ob ihr Netflix guckt oder ins Kino geht, und ihr werdet auch selber die Wahl haben, ob ihr euch Varieté online reinzieht oder ins Valhalla kommt vielleicht mal wieder. Und ich muss eine Sache echt einfach loswerden. Ich habe 25 Leuten aus meiner WhatsApp-Gruppe, aus meinem WhatsApp-Verteiler halt geschrieben, hey, kommt ins Valhalla, redet mal mit, hört mal zu. Und ich werde angesprochen, Laura, was hast du da geschickt? Ich habe es mir noch nicht angeguckt, das war mir echt zu viel Text. Und ich sag euch was, ihr jungen Leute, Mann, kommt mal aus dem Quark, ihr geht mir auf die Nerven. Ihr wollt immer nur fordern, und beim letzten Frühshoppen, Dirk, war das so, da war dann ein junger Musiker und der meinte, ja, ich würde mir so gerne Orte für Subkultur wünschen. Und ich sag, Bruder, man sucht sich, man kriegt die nicht, man muss die sich selber nehmen. Und ich glaube, wenn die jungen Leute anfangen würden, nicht mehr so zu denken und sich halt zu sagen, ich mach's jetzt halt selber, packe ich die Katze beim Schwanz, dann müssten wir auch nicht so lange immer nur reden, reden, reden.
Also ich finde, das ist aber schon auch ein bisschen eine Wechselwirkung. Also ich finde, dass naja, auf der einen Seite werden junge Leute in viele Kulturprojekte, ich finde, es gibt fantastische Kunst- und Kulturprojekte hier in Wiesbaden, die zum Beispiel von der Generation meiner Eltern aufgebaut wurden. Und ich weiß also, ich weiß das unglaublich zu schätzen, das hat ist ein großer Teil von meiner Identität, ein großer Teil, aber nicht komplett meine Identität und nicht die komplette Identität meiner Generation. Und ich sehe zum Beispiel, wie Moso sehe ich hier seit... ja, genau. Also seitdem ich irgendwie hier in der Kulturszene bin, ist der in der Kulturszene aktiv und macht Kram. Ist zum Beispiel das ehemalige Sabot. Da wurde viel gemacht. Das war zum Beispiel was ich würde sagen, aus der Identität meiner Generation heraus auch dann nicht vielleicht entstanden, aber danach auch mitgetragen wurde. Genau. Und viele von diesen Projekten. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Wir haben ganz, ganz viele Kunst- und Kulturprojekte gestartet aus unserer Identität heraus. Und uns fehlt aber, also ich würde sagen, so ein bisschen der Anschluss oder im Moment gerade so ein bisschen die eigene Identität hier in Wiesbaden. Also wir können natürlich irgendwie, ja, oder ich weiß gar nicht, wie gut wir uns am Schlachthof beteiligen können, an der Kreativfabrik, am Staatstheater und sowas. Also immer zu einem gewissen Teil, aber inwieweit jetzt wirklich, und ich bin jetzt 28 Jahre alt, also ich meine, was ist denn mit den 18, 19-Jährigen jetzt? Ich bin mit 18 weggegangen, so, ich bin auch gescheitert, sagen wir.
Same.
Und genau, also ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Jungen träge geworden sind hier von der Kulturszene, aber auch, weil die Kulturszene nicht invitive genug war, nicht einladend genug war für die jungen Leute.
Weiß ich nicht, denn als das Marleen kam, habe ich es im Sensor gelesen, ich war bei einem Filmdreh, ich habe gesagt, Mohammed, kannst du da für mich hingehen? Ich kann nicht. Er kommt wieder und sagt, yo, das ist komplett for free, geh da rein. Und ich habe gesagt, willst du mich verarschen? Mohammed, das ist echt for free?
Geht das? Ich weiß ja, nicht. Okay. Und ja, dann haben wir da das Marleen bespielt und habe ich halt dem Dirk geschrieben, jo, schreib mal was, ist doch voll cool, was wir da machen. War während Corona. Und dann habe ich festgestellt, dass ganz viele gar nicht wissen, dass es das gibt. Entsprechend waren da nur ganz viele Alte. Ja. Und dann hat man gedacht, das ist ja nur für Alte. Und als da mal ein junges Ensemble von We Are One das machen wollte, hat da halt irgendwer in den Stromkasten getaggt und auf einmal gab es dann Ärger, weil die jungen Leute haben wieder Dreck gemacht. Und cool. Das passiert, glaube ich, und das schürt halt auch diese Ängste und man traut sich dann auch weniger, den jungen Leuten Räume zu geben. Deswegen bleibe ich dabei. Nehmt sie euch, verdammte Axt.
Genau, der Gerhard nochmal.
Ja, ganz kurz. Also so, ich würde gerne eine Illusion würde ich euch gerne nehmen wollen. Also, und das ist die, dass ihr glaubt, in einem Valhalla, das von der Stadt mit vielleicht 65 Millionen Euro saniert wird, dass man da drin sich einen Raum nehmen kann, in dem Subkultur entsteht. Das geht da nicht.
Aber
also,
Frau Remy hat's doch gesagt.
Ich bin gleich fertig. Ich will einfach nur diesen Illusion würde ich euch gern machen. Sich einen Raum zu nehmen ist was anderes, als in der Innenstadt ein hoch umstrittenes und lange, wie auch immer, wir sind mit dem Valhalla auf dem x-langen Weg, das wird kein Ort der Subkultur werden, so wie wir bisher Subkultur verstanden haben, wo man sich Orte nimmt, irgendeine Brache, irgendeinen Rotz, irgendwo irgendwie so, das wird das nicht sein, das ist das eine. Das andere ist, und da will ich nochmal so einen Kontext auch aufmachen zu dem, was vorher angesprochen wird. Wahrscheinlich wird es Folgekosten haben, dass Valhalla, dass den Kulturetat, den wir momentan haben, vielleicht um 25% erhöhen muss. Wie das gehen soll in Zukunft, ist mir persönlich völlig schleierhaft. Ja, das wird eine tatsächlich notwendige Debatte sein. Und wenn sie tatsächlich zu dem Ergebnis führt, dass der Kulturetat um dieses Geld erhöht wird, ist Großartiges erreicht worden. Ja, aber 25% Erhöhung in dieser Zeit, die wir gerade irgendwie vor uns haben, nach Corona mit Schuldenbremse und was auch immer gerade auf uns zukommt, weiß ich noch nicht, wie das geregelt wird. Aber dort wird auch diese Frage nach Konkurrenz, weil der Stadt, weil momentan wird die Hälfte des städtischen Kulturetats vom Staatstheater genommen. Und da mache ich nochmal einen Bogen zurück, auch zu Marie Johansen und zu dem, was bei dem letzten Bürgerdialog irgendwie angesprochen wurde. Eine Person, die eine solche Institution vertritt, wird nicht unbedingt missverstanden, sondern sie muss sich auch sehr gut überlegen, was sie sagt. Ja, also das finde ich ganz wichtig in diesem Moment auch, weil das wird, genauso wird man ihr auch zuhören. Also das ist, es geht für mich bei dem Valhalla um die Erhöhung des Kulturetats. Es geht um die Frage, wird es wirklich ein Ort für das oder die Art von Subkultur sein, die ihr euch gerade vorstellt? Und die Frage der Konkurrenz, die kriegen wir da nicht ganz raus, aber richtig ist, Konkurrenz ist auch gar nicht so blöd.
Ja, vielen Dank. 25% Erhöhung Kulturetat, sagt der künftige Stadtkämmerer, ist realistisch.
Ich glaube, das ist momentan sehr spekulativ. Also, wie viel? 18 Millionen Staatstheater, du sagst die Hälfte. Ich glaube, die Freie Szene hat in den letzten Jahren ganz gut profitieren können. Ja, es sind nicht mehr die 50%, aber ich glaube 25% erscheint mir momentan etwas zu hoch gemessen an dem Gesamtbetrag. Aber es wird natürlich Geld kosten und es wird auch nicht nur eine kleine Erhöhung dann notwendig sein. Aber da ja alle oder die wesentlichen großen Fraktionen und auch die kleineren doch sehr weit hinter dem Projekt stehen, aber eben auch immer unter der Rahmenbedingung, was macht das mit der Innenstadt? Das ist ja die Klammer. Deswegen ist die Frage, wie viel Nische, wie viel Subkultur, wie viel Raum zum Ausprobieren, der muss da auch drin sein. Aber wie groß er ist, das ist, glaube ich, schon auch noch ein Streitpunkt.
Dankeschön. Wolfgang Bergmann.
Weiß gar nicht, ob ich da jetzt, ich wollte eigentlich nur wegen der grassierenden Inflation kurz das Wort ergreifen. Ich habe jetzt verschiedene Kosten gehört für die Sanierung. Es ging auch hier mit 20 Millionen irgendwann mal los. Dann hat der Oberbürgermeister, der jetzt nicht mehr da ist, 50 Millionen gesagt. Eben habe ich 65 Millionen gehört, 80 vielleicht noch ein bisschen mehr. Also ich bin irgendwie Wiesbadener und möchte, dass Steuergelder dann irgendwie vernünftig verwendet werden. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass ihr das übernehmt. Also das ist irgendwie das Erfrischendste, was ich seit langem gehört habe. Junge Leute, die irgendwie was machen wollen, weil es müssen junge Leute her, die was machen wollen, sonst wird da nichts passieren. Es sei denn, es hat irgendjemand eine Idee. Es gab sehr viele Ideen für das Valhalla. Die sind auch alle vorgestellt worden. Die hätte man einfach machen können. Ist aber nicht passiert, sicherlich aus guten Gründen. Jetzt ist vielleicht Zeit, es anders zu machen. Aber dann würde ich sagen, macht es bitte ganz schnell einfach nur so, dass man da rein kann, dass es Wasser gibt, dass man aufs Klo kann, dass es Strom gibt, dass es dicht ist, dass die Fluchtwege funktionieren einigermaßen. Aber das kann doch nicht 65 Millionen kosten. Das geht doch für viel weniger. Also die beiden Möglichkeiten, entweder es gibt eine Idee, dann macht diese Idee, diese große, tolle Idee, gerne für 65 Millionen, aber diese Idee, die ist ja, wurde ja nicht gemacht. Es gab ja 1000 Ideen, wie man es hätte machen können. Und jetzt ist die Überlegung, macht es auf für alle, für viele, macht einen Wettbewerb, dann werden wir schon sehen, was draus wird. Keine Ahnung. Natürlich, es wird ein Riesenwettbewerb. Es wird hauen und stechen. Ihr werdet euch untereinander streiten bis aufs Blut, das gehört mit zum Geschäft. Aber bitte, dann macht es morgen auf oder spätestens übermorgen, weil ich bin Wiesbadener, ich bin geboren in Wiesbaden. Ich halte es nicht mehr aus, durch diese Innenstadt zu gehen, in der es so aussieht, wie es aussieht. Und ich halte es nicht aus, zu sehen, wie dieses Valhalla verkommt. Es ist unerträglich.
Ja. Noch hättet ihr sogar die Chance, das Valhalla zu besetzen und so zu erobern, bevor es zu spät dafür ist, weil es auf offiziellen Wege in die Zukunft geht. Jetzt sehe ich immer noch Hände oben, aber ich sehe auch auf die Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel gesagt. Es kann noch weiter und wird weiter geredet werden. Nochmal vielleicht zur Erwartungshaltung an diesen Vormittag. Wenn ihr euch an den Anfang erinnert, habe ich gesagt, es soll eine Art Bestandsaufnahme werden. Natürlich konnten wir heute hier nicht das Konzept präsentieren, sondern es ging heute darum zu zeigen, wer da ist, wer Lust hat, was zu machen. Und wir hatten ja auch schon gesprochen in die Idee, dass wir das zum Beispiel im Vicopop mit einem Format weiterführen werden, wo dann alle auch die konkreten Ideen nochmal gesammelt werden können. Also eben, ich glaube, heute war mal wieder ein Tag, der ganz bestimmt kein Abschluss ist, sondern hoffentlich wieder ein Anfang auf einem Weg, der an Fahrt aufnimmt. Ich bedanke mich bei allen hier oben, bei euch allen, die dabei waren, bei Falk für die Verewigung, wo alle nochmal alles nachhören können, für was man dann wieder in künftigen Veranstaltungen zitieren kann, wer was vielleicht gesagt hat. Und nochmal riesengroßes Dankeschön an das Valhalla-Team. Und nachträglich will ich diesen 25. Frühschoppen der Sigrid widmen, weil ohne die gäbe es das auf keinen Fall.
Ja.
Der visionäre Frühschoppen wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden, den Wiesbadener Visionen und dem Valhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des visionären Frühschoppens gefallen hat, dann abonniert und liked uns, teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Wir haben übrigens noch einen zweiten Podcast, den Tresentalk, zwei Menschen, ein Gespräch. Hört doch mal rein. Produziert, geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten visionären Frühschoppen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.